Kennst du den Film Drick Drauf, Ernie?
Nee. Müsste ich den kennen?
Ja, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Ah, okay, Harry Potter habe ich nie gehört.
Doch in diesen Bus. Ja, da fahren sie in diesen Bus und dann kommt so ein kleiner Schrumpfkopf, der sagt, drück drauf, Ernie.
Ich okay, so nein, Harry Potter habe ich weder gelesen noch gesehen. Das ging irgendwie an mir vorbei und ich habe es irgendwie auch überlebt.
Du, das ist tatsächlich eine Urlaubsgeschichte von mir, Harry Potter. Ich war mit 19, meine ich, im Urlaub in Frankreich, im Zelturlaub tatsächlich an der Atlantikküste. Und ich hatte nichts zu lesen dabei und es war so toll am Strand und ich war total gefrustet, weil ich nichts zu lesen hatte. Und meine damalige Freundin kam nach gereist mit dem Flugzeug und sagte, du bring mir irgendwas mit. Was bringt sie mir mit? Harry Potter auf Englisch, im Original, nicht in der Übersetzung. Ja, ja. Weil sie meinte, ja, du gehst ja jetzt dann bald wieder zur Schule und solltest dein Englisch noch ein bisschen aufpolieren. Und ich habe dann gelesen, nach 20 Seiten war ich so geflasht, dass ich dann sämtliche Romane, die ich in die Finger gekriegt habe, immer.
Du willst mir also sagen, ich habe da noch was verpasst. Ja, ich müsste noch was nachholen.
Das catcht einen auch, wenn man erwachsen ist. Aber tatsächlich eine schöne Urlaubsgeschichte. Ich habe dann am einen Tag so lange Harry Potter gelesen, dass ich dann 3 Tage lang mit Sonnenstich im Zelt lag.
Vielleicht sollten wir mal eine Folge über Urlaubslektüre machen, aber das ist ein anderes Thema. Aber okay, dann, naja.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Ja, jetzt sind wir irgendwie wieder zurück in unserem kleinen, schönen, virtuellen Studio.
Ja, neues Jahr, neues Glück.
Ja, wobei das neue Jahr, ich habe vorhin mit Erschrecken festgestellt, der Januar ist ja quasi rum. Wir haben ja,
also, aber wir waren ja auch unterwegs.
Ja,
wir waren beide weg.
Also, für die, also, wann immer ihr auch diesen Podcast hört, liebe Grusis, wir haben heute den 30. Januar. Wer weiß, wann ihr das jetzt, was wir gerade erzählen, zu hören bekommt, dann mag es auch vielleicht schon Februar oder März sein. Also Februar auf jeden Fall. So viel ist sicher. Aber vielleicht auch schon März. Aber na gut. Für uns ist es auf jeden Fall lange her, weil wir waren beide unterwegs.
Ja, wir waren beide unterwegs. Direkt zum Start. Ich war in den USA und in der Karibik unterwegs. Und du?
Ich habe es auf die Kanarischen Inseln geschafft. Also der Atlantik nur so angerissen und nicht ganz drüber. Aber
zumindest haben wir beide mal Europa verlassen.
So sieht's aus. Und ja, ich glaube, da haben wir noch eine ganze Menge zu erzählen. Aber dazu gleich mehr.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot. Dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ich setze mich doch heute einfach mal in unserem kleinen Boot. Jetzt muss ich überlegen, wenn man nicht rudert, sitzt man vorne im Boot, ne?
Ja, ja, dann muss man moderieren und Fragen stellen.
Ja, so, okay. Also, nein, heute ruderst du und du sagst, wo es lang geht. Und ich weiß, du warst in der Karibik. Ich habe wunderschöne Fotos gesehen in deinem WhatsApp-Status. Ich weiß, du warst in Miami. Und ich weiß, deine Reise ist anders verlaufen. Also, der Reiseverlauf ist offiziell anders gewesen wie gebucht. So.
Es war nicht langweilig, nein.
Ja.
Das stimmt. Okay. Aber das Allerwichtigste, was ich sehe, wenn ich jetzt unser Brindler vergleiche, es kann natürlich auch in der Kamera liegen. Also, liebe Krusis, wir sehen uns natürlich, wenn wir miteinander reden. Ja, unser Podcast-Tool gibt es her, dass wir uns angucken können. Du bist viel brauner geworden als ich in der Karibik.
Ja, ich bin braun geworden, das gebe ich zu. Aber was du jetzt hier so im Licht siehst, sieht eher rot aus. Nein, ich bin, also wenn ich jetzt unter normalem Tageslicht sehe, ja, ich hab's mir gut gehen lassen, ja.
Aber ich bin tatsächlich nicht so braun geworden, weil es tatsächlich, wir haben tatsächlich für die 2,5 Wochen, die wir da waren, eine ziemliche Kaltfront oder Schlechtwetterfront.
Ja, also dazu könnte ich auch noch was erzählen, aber dazu vielleicht später oder vielleicht sogar in der nächsten Folge mehr, wenn wir über meine Reise sprechen, denn auch da kann ich mit Wetterphänomenen und Besonderheiten dienen. Aber ihr habt jetzt nicht nur flüssige Sonne gehabt, sondern auch ein bisschen echten Sonnenschein, oder?
Nein, wir haben auch echten Sonnenschein gehabt. Allerdings war es tatsächlich, also ich sag mal, fangen wir gerade vorne an, ne? Wir sind dann natürlich von Frankfurt nach Miami geflogen. Schöne Linie mit der Lufthansa, hatten dann ein bisschen Voraufenthalt und wir haben für warmes Wetter eingepackt, weil ich dachte, ja, karibische See, Miami, da hat es dann 24, Hauptsaison eigentlich, da hat es dann normalerweise so mindestens 20 Grad täglich, also drunter eigentlich nicht. Wir kamen an, es hatte 14 Grad in Miami Beach und wir hatten keine langen Klamotten dabei. Wir haben erstmal Zip-Pullover gekauft und ein bisschen uns noch eingedeckt, damit wir da gut versorgt waren. Ist dann allerdings relativ schnell ein bisschen wärmer
geworden. Aber ich kann mir bei Miami Beach gar nicht bei 14 Grad vorstellen. Das will gar nicht in meinem Kopf also zusammengehen.
Wenn die ganzen Leute da 14 Grad haben, das ist bei denen eisig. Die laufen in Parkas und Steppjacken rum und ich hatte kurze Hose an, war super.
Naja gut, ich meine, das als kleinen Sneak für meine Kanarentour, es war schon auch manchmal befremdlich, wenn man die Touristen, die von Bord kommen, sieht in sommerlichen kurzen Hosen und T-Shirt und die Einheimischen haben wirklich eine dickere Jacke an und lange Hose und teilweise sogar einen Schal.
Ja.
Aber okay. Aber es wurde besser. Das ist ja schon mal gut und macht Hoffnung, dass der Rest der Reise jetzt nicht nur mit 14 Grad zu tun hatte.
Nein, 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 das auf keinen Fall. Das hat sich dann gut noch eingependelt. Jetzt muss ich dich ganz kurz mal noch unterbrechen. Ich muss hier mein Steckerladegerät jetzt in die Steckdose stecken. Weil sonst ist mein Laptop gleich leer.
Wir wollen nicht, dass der Podcast schon mitten in der Aufnahme am Anfang abbricht, sondern das wäre gut. Also, liebe Grusis, wir sind so jetzt mit Strom versorgt. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Genau. So. Also, wie gesagt, wir sind erstmal schön mit der Lufthansa-Linie nach drüben rübergeflogen und das hat eigentlich alles sehr gut geklappt. Auch die Immigration, wo man ja bei US-Reisen immer so ein bisschen, komme ich da rein, funktioniert alles. Und
die sind halt nicht die freundlichsten da an der Grenze. Ne?
Also die verstehen auch keinen Spaß. Ja? Also, da darf man wirklich da.
Warum ich glaube, man sollte auch keinen Spaß probieren. Ne? Weil das kann
man sollte auch keinen Spaß probieren. Sehr, sehr guter Rat. Ja. Ja, tatsächlich, das geht ganz gut. Es gibt auch inzwischen die Möglichkeit an einigen US-Häfen, das ist immer gleich schon mal, oder ist sowohl an Häfen als auch an Flughäfen, das sind wir schon mal beim ersten Tipp, da kann man so eine Schnelleinreise buchen, also so eine Schnellpasskontrolle buchen. Das scannt man dann mit der Handy-App seinen Reisepass und kann dann die große Line skippen. Dann darf man dadurch, wo die Vorangemeldeten auch, man muss zwar das Gespräch auch führen, aber an den App-Ding, dann führt man nur noch das Immigration-Gespräch mit dem Officer und der Reisepass wird schon elektronisch erfasst. Ja, das nennt sich MCC.
Also spart sich sozusagen die Schlange und ein bisschen was im Gesprächsverlauf sozusagen.
Da kann man sich dann durchaus eine Stunde anstehen sparen, ja, je nachdem, was gerade los ist am Flughafen.
Ja.
Drüber geflogen übrigens. Ich bin das erste Mal in meinem Leben tatsächlich durfte ich mal Jumbo fliegen, ja, Jumbo-Jet. Toller Flieger, wirklich.
Wobei ich ja gestehen muss, also ich bin beides jetzt schon geflogen und ich bin ein Freund vom A380.
Jeder. Also ich habe es noch kein
gehört, aber tatsächlich Jumbo. Ich weiß nicht, warum man die großen Flieger
liegen einfach viel ruhiger, weißt du, ich glaube, das liegt einfach auch daran, man merkt halt dieses Gewicht, die Größe, man hat nicht so diese kleinen Bewegungen und es ist deutlich angenehmer.
Wobei ich sagen muss, also ich habe den A380 im Landeanflug auf New York auch schon durch einen heftigen Wind und Sturm erlebt, wo auch dieses Flugzeug ordentlich durchgeschüttelt wird, aber nein, ich bin, wo du gerade ruhig ansprichst, das Flugzeug ist ruhig.
Ja.
Also innen drin, leise, genau. Also natürlich der Komfort ist abhängig von der Airline, gar keine Frage. Aber selbst das, du hast einfach ein ganz anderes Raumgefühl. Das ist halt, ich bin generell ein Airbus-Freund. Ja, also das muss ich, glaube ich, einfach sehen. Die Airbus-Flieger sind mir immer irgendwie näher als die amerikanische Konkurrenz. Und der A380, also wie gesagt, ich verstehe die wirtschaftlichen Gründe, warum man sie vielleicht erstmal in die Wüste geschickt hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber ich glaube, aus einer reinen Gastsicht ist das ein perfektes Flugzeug.
Ja, das deckt sich mit der Meinung von sehr, sehr vielen Leuten, mit denen man so spricht oder wenn man so querliest. Bei den Kunden ist der A380, aber Audi 747 sind sehr, sehr beliebt.
Naja, also ist natürlich ein anderes Raumgefühl, wie jetzt in meiner Boeing 737, in der ich auf die Kanaren geflogen bin. Das ist was anderes.
Genau. Ne?
Also, definitiv.
Ja. Also, komm mal zurück, bevor wir jetzt wieder ganz abschweifen und noch ein Luftfahrzeug-Podcast machen. Tatsächlich hatten wir natürlich, ich buche immer, wenn ich Flüge selbst buche, mache ich natürlich einen Voraufenthalt, damit ich ein bisschen Puffer habe, im Fall, dass mit dem Flug was schief geht.
Besser ist das.
Wir hatten dann 3 Tage Aufenthalt in Miami Beach, hatten ein schönes Hotel gebucht. Am ersten Tag haben wir so eine Sightseeing-Tour gemacht. Man kennt ja von Kreuzfahrten immer diese Sightseeing-Busse oder diese Hop-on-Hop-off-Busse. Und ich finde das immer eine schöne Möglichkeit, wenn man irgendwo zum ersten Mal ist, sich mal ein bisschen zu orientieren.
Absolut.
Haben wir dann also mit dem Hop-on-Hop-off-Bus erstmal hier in Miami Beach und der fährt dann auch rüber nach Miami City und kommt eigentlich überall vorbei, wo man vorbei will, in Little Havana und in den Windward Walls, in diesem Künstlereck, wo quasi jede Wand zum Kunstwerk geworden ist. Wirklich schön, ne? Man kommt zum Biscayne Bay Market, das ist dann direkt kurz vorm Kreuzfahrthafen, vom Cruiseport. Dem riesigen Kreuzfahrthafen, ja. Durchaus, der auch größer wird, was auch zu unserer Geschichte, noch darf größer. Man sich dran erinnern, kommt zu meiner Geschichte noch dazu, der wird noch größer, ja. Aber dazu später mehr. Und ja, das sieht man dann eben hier Biscayne Bay, gibt es dann noch ein Riesenrad, das man fahren kann vor der Skyline von Miami und so weiter und so weiter. Sehr, sehr schöne Ecke, ja, kann man sagen. Hat mich jetzt tatsächlich aber als Stadt, es ist eine schöne große Stadt, wo viele interessante Sachen hat, hat auch Museen und es leben dort die Stars und alles super. Hat mich aber nicht so weggehauen wie New York, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen,
New York City hat da schon noch einen eigenen...
Ich kenne jetzt Liga. Nur Miami Beach, muss ich gestehen. Ich war nie in Downtown Miami, aber wo du schon gerade sagst, so die Highlights, ich hätte sie noch nicht mal nennen können und ich verbinde auch mit Miami keine klassische Skyline. Ne? Also man hat so kein... Bild. Man hat so ein Bild von Miami Beach, ne? Hier so den Strand und hier den Boulevard entlang und die ganzen alten, sagen wir teilweise Art Deco Häuser und so weiter, und die Rettungsschwimmer da, also alles so Klischee. Kreuzfahrthafen, riesig, das erinnere ich mich auch noch. Ja. Aber Miami selbst, ich hätte keinen, ist das für mich so kein...
Tatsächlich, also die bauen da ein riesen Gebilde mit so Bögen. Also ich weiß, was du meinst, man kennt ja jeden Hafen. Ja, in Hamburg hast du die Elfi, in Sydney hast du die Oper. Du hast da die Häfen direkt vor Augen.
Einfach, ne? Ja? Genau.
Du weißt sofort, okay, das ist der Hafen.
Genau.
Und in Miami hat jetzt, die bauen da so Bögen für eine große Brücke und für eine Autobahn. Und die wird sehr, sehr eindrucksvoll. Also die wird dann auf den Bildern in dem Level spielen, dass man sofort erkennt, okay, das ist Miami.
Also sozusagen, das, was Hamburg mit der Kühlbrandbrücke hat, ist dann...
Ja, tatsächlich wird diese Brückenträger, die sind so in so Bögen angeordnet, die sind riesengroß.
Also künstlerisch auch noch auch mal entsprechend.
Ja, das Ding heißt dann so The Arcs. Ja, also das ist also wirklich, wirklich beeindruckend. Da sind sie gerade mitten im Bau. Ich glaube, den ersten 2, 3 Bögen hatten sie fertig und das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe bei meinem Internet dann gegoogelt, wie das aussehen wird. Das wird tatsächlich sowas.
Das mache ich jetzt gerade parallel, während wir sprechen.
Tatsächlich, ja, machen wir. Also das ist wirklich, wirklich interessant. Ja? Und da sind sie gerade dran am Bauen. Und ansonsten, ein schöner erster Tag war das dann. Am zweiten Tag, war dann auch schon unser erstes Highlight. Da haben wir einen Mietwagen genommen. Ich hatte ganz schön Bammel, muss ich zugeben, in den USA, weil die dann doch ein bisschen chaotischer Auto fahren als wir. So von wegen rechts überholen. Und ja, manche Regeln sind mehr, eher Richtlinien als wirklich Regeln. Ja, muss man ja schon mal sagen. Aber es hat dann doch, ich habe mich relativ schnell eingegroovt, hat dann ein
so ein, wie sind die Mietwagenpreise da? Also ist das?
Ja, also natürlich Miami grundsätzlich arschteuer. Ja, muss man sagen. Ja, sowohl die Hotels, also wenn man.
Das wäre die Gemeinsamkeit zu New York.
Mittelklasse-Hotel Miami Beach, du bist bei 300 Euro aufwärts.
Wow.
Dabei. Pro Nacht. Wow. Ja, also da ist schon, die langen schon hin. Mietwagenpreise kann ich dir jetzt fast gar nicht sagen, da ich natürlich, ich habe einen Sixth-Status.
Ah, okay.
Ich konnte
du hast nicht den vollen Status Preis
bezahlt. Ein paar Prozente, ich habe nicht den vollen Preis bezahlt. Ja.
Weil da ist natürlich wieder der kleine Teaser für meine dann nächste Folge, Kanaren, da sind Mietwagen natürlich richtig günstig, ne? Also Kanaren ist ja quasi perfekt. Ja,
eigentlich auch nur einen gescheiten Anbieter.
Aber da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu.
Auf allen Dingen.
Genau.
Und ja, ich hatte so ein, eigentlich ursprünglich war der Plan, mir so ein schönes Cabrio zu mieten. Wir wollen dann nach Key West runterfahren, über die Keys. Ja. Und da es natürlich arschkalt war, habe ich das dann zur Seite, habe mir noch ein bisschen Geld gespart, dachte, okay, das packe ich dann lieber in den Tank. Und wir hatten dann ein Mini-Spots, Mini-Countryman oder sowas war das. Super Auto. Also ich war echt begeistert, ja, mit allen möglichen Spurhalteassistenten und was weiß ich, das habe ich zu Hause nicht. Super. Hat Spaß gemacht. War nämlich eine lange Tour. Wir sind morgens um 9 losgefahren. Ich habe da direkt zum Start vom Dings, von Bürozeiten das Auto abgeholt. Dann sind wir sofort losgefahren. Es sind ungefähr 300 Kilometer nach Key West.
Und man darf also ja auch nicht so richtig schnell fahren. Ne? Es ist
die
ja,
US ist ja natürlich keine Autobahn. Zum Teil ist die Straße, der Highway One, also die Key-Autobahn, ist natürlich zum Teil nur einspurig. Da ist auch nichts mit Überholen und so weiter. Man braucht seine Zeit. Wir hatten ungefähr 3,5 Stunden.
Also ist der Tempomat auch ein wichtiges Feature super, im Auto? Ja.
Tempomat war spitze. Spurhalteassistenten, Abstandshalter. War das Auto echt alleine unterwegs.
Ich muss aber auch sagen, nicht, dass wir jetzt noch zum Autopodcast werden, nachdem wir schon fast den Flugzeugpodcast gestreift haben. Also ich bin ein ehemaliger Minifahrer und ich habe das Auto geliebt. Ja, also
war super.
Das macht zum Fahren einfach Spaß, muss man einfach sagen.
Hat echt Spaß gemacht.
Und es ist keine bezahlte Werbung, nein. Es macht echt Spaß. Mini macht Spaß. Absolut. Ja,
tatsächlich. Also war super Geschichte. Und dann, also wie gesagt, wir sind dann nach Key West. Wetter war so durchwachsen. Kollegen hatten mir noch einen Tipp gegeben. Mensch, halt an dem Eck an. Da gibt es dann den klassischen Key Lime Pie. Oh. Ja, muss man ja auch mal gegessen haben. Ich liebe ja so örtliche Spezialitäten zu probieren. Und der Key Lime Pie war wirklich Midway Café, Key Lime Pie kann ich nur empfehlen. Ne?
Für super. Mich als Neugier, das ist was Süßes oder was Deftiges?
Ah, das ist so eine Art Käse, also das ist eigentlich ist ein Pie, ja, also klassischer.
Aber auch Pie kann ja durchaus deftig sein und kann auch deftig sein.
Nein, also da ist tatsächlich so ein Pastetenboden mehr oder weniger, dann ist da so eine Custard, so eine Art Pudding drin, so ein Zitronenpudding.
Okay, also ist eine wahnsinnige Variante.
Ist eine süße Variante. Okay. Oben drüber kommt dann manchmal oder meistens so eine Meringenschicht.
Also was ganz leichtes.
Und dann noch abgeflammt. Ja, tatsächlich ist es viel leichter. Durch das, dass es halt so mit Zitrone und Limette gemacht ist, ist viel leichter, als man es eisig vorstellt. Also
okay, die Zitrone versteckt den Zucker.
Ja, tatsächlich sehr lecker. Also muss man sagen, schöne Sache. Key West ist quasi so... auch eine Ecke, wo ich sage, okay, schade, dass ich da nur ein paar Stunden war und mal kurz da langlaufen konnte, hier zum Southernmost Point. Also zum
der Klassiker fürs Foto.
Der Klassiker fürs Foto habe ich natürlich auch gemacht. Und dann eben durch die Duval Street, ja, die so eine Amüsiermeile, die, ich würde sagen, jetzt der Reeperbahn in nichts nachsteht. Ja?
Okay.
Also tatsächlich
und das
eine Kneipe nach der nächsten.
Grünen Amerika?
Dort nicht. Also dort ist die Prüderie total abgelegt. Das würde ich sagen. Das ist wirklich.
Aber was hättest du in Key West noch länger sehen wollen? Also was hätte dich jetzt da noch ein bisschen
Ich hätte mich gerne noch ein bisschen drauf eingelassen. Okay. Weißt du, noch ein bisschen dort mal essen gehen und auch mal abends in eine Bar sitzen und auch so ein bisschen dieses.
Das heißt, ihr hattet keine Nacht oder keinen Aufenthalt in Key West?
Nee, tatsächlich nicht.
Also hin und zurück.
Wir sind dann tatsächlich hin. Haben uns das alles ein bisschen angeschaut, weil da war auch natürlich der Weg ein bisschen das Ziel. Da gibt es ja diese 7-Mile-Bridge, ja, wo man dann 10 bis 11 Kilometer übers Wasser fährt. Ja. Also da war tatsächlich der Weg das Ziel, ja. Auch diese ganze von Insel zu Insel zu Insel, ja, über die Autobahn.
Aber der Weg hat sich auch gelohnt, würdest du sagen.
Der hat sich auch gelohnt, definitiv. Ja, war ein Highlight auf jeden Fall.
Aber das heißt, für jeden, der dahin möchte, auch mal wirklich dann eine Nacht einplanen?
Plant euch eine Nacht ein, nehmt lieber euer Zeug mit, bleibt eine Nacht dort und schaut euch das alles in Ruhe an, lasst es wirken und auch so ein bisschen, dass man das Flair alles mitkriegt, weil es ist schon was Besonderes, glaube ich, für die USA. Definitiv. Ja, dann war schon unser Voraufenthalt dabei und es ging auf das Schiff.
Was denn überhaupt? Ich weiß, du warst bei MSC, mit MSC unterwegs.
Tatsächlich, das erste Mal mit MSC Urlaub gemacht. Also das andere waren ja die Cruise Nights, wo wir dabei waren, auf der Euribia und der Virtuosa. Dieses Mal ging es zum Urlaub machen auf die MSC Seaside. Wunderschönes Schiff. Hat sehr, sehr viel Außenfläche, da das Deck 8 jetzt zum Beispiel rundläufig eigentlich, du kannst eigentlich rundrum relativ viel dich aufhalten. Da stehen dann auch schon auf Deck 8, gibt's hinten am Heck einen großen Pool noch, einen zweiten großen Poolbereich mit Liegen und großer Bar.
Ich schaue mir auch gerade parallel die Bilder an, damit ich das so ein bisschen für mich
Also es ist tatsächlich ein Schiff, das gebaut ist für die für warme Fahrgebiete, würde ich sagen.
Also für die Karibik quasi
genau
ideal.
Das Richtige, ja. Mhm. Fährt im Sommer jetzt auch im Mittelmeer.
Ja, ich finde bei dem Schiff, und das ist mir beim ersten Mal, also es fällt mehr auf, wenn man von hinten guckt, es wirkt, hat so einen breiten Unterbau, sag ich mal, und oben geht es dann also
sehr
mit
schmal.
Ein bisschen schmal.
Es ist,
ne?
Schmal, ja. Es ist wahnsinnig schmal.
Von vorne sieht es normal aus, aber von hinten hat es wirklich sowas, als ob man da irgendwie, keine Ahnung.
Ja, tatsächlich, der Effekt ist, dass du eben auf dem einen großen Deck unten, auf dem Deck 8, wo der Pool dann auch hinten am Heck ist, da kannst du halt auch an den Seiten, weil es eben so schmal gebaut ist, hast du an den Seiten relativ viel Fläche zum dich bewegen.
Also eine Promenade halt.
So ein Stuhl, da hast du so eine Promenade zum Entlanglaufen, die einfach ein bisschen breiter ist, wie so dieses klassische Promenadendeck, wie es jetzt zum Beispiel die Mein-Schiffs haben.
Und auch innen nochmal so eine Art, wie nenne ich es, Promenade?
Tatsächlich innen hat es jetzt nicht wie jetzt eine Meraviglia-Klasse, diese große Galerie mit dem Decken, wo dann rechts und links die Restaurants und die Einkaufsmöglichkeiten sind, sondern die haben das ein bisschen anders gebaut. Das ist dann verteilt über drei Decks. Das heißt dort so Plaza, das Casino, die Einkaufsläden und die Restaurants gibt es da eher keine. Eher dann die so eine Kaffeebar oder die Lounges, die Sportsbar oder es gibt dann auch noch die Seaside Lounge, wo es dann eben Kaffeespezialitäten zu trinken gibt und so weiter und so fort.
Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Wie viele Passagiere passen da drauf?
Ja, du hast gerade offen, Google mal.
Naja,
es ist also so groß. Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt. Ich glaube, die liegt bei 3.500 Paxe.
Okay, also wenn wir sozusagen, ich bin gerade auch, jetzt wo du es gerade, nee, was, wie
sie
sind
ist
wir,
kleiner,
wie sind
als
wir
man
heute
denkt.
Vorbereitet, ne? Uiuiui. Also, warte
mal. Du, ich habe tatsächlich ganz viel aufgeschrieben, aber das habe ich
nicht. Dann, also ich lese gerade, zugelassene Passagierzahl liegt bei, sag mal, guten 5.000. So.
Also die ist etwas kleiner als die Meraviglia-Klasse.
Crew liegt bei rund 1.400. Jetzt war ich ja auf der AIDA Cosma. Da ist die Passagierauslastung, also drauf gehen mehr, aber im Schnitt so um die 5.500. Also mehr Passagiere, Crew ähnlich. Jetzt gucke ich mir gerade mal ganz kurz hier. Breite 41 Meter und Länge 300. Ja, also eigentlich, ja, keines der ganz großen Schiffe, aber auch als kein kleines, ne? Es ist irgendwie so.
Genau.
Aber ist das auch die Wahrnehmung, wenn man an Bord ist? Also das ist jetzt sozusagen nicht so ein Riesenpott, sondern durchaus überschaubar im Sinne von, man findet sich gut zurecht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Und ich kann nur sagen, ja und nein. Also tatsächlich, man hat nicht das Gefühl, man ist auf einem Riesenpott. So wie jetzt, also die Meraviglia-Klasse, da merkt man es deutlich mehr, dass das Schiff größer ist. Das hatte ich da jetzt nicht so, ich hatte nie den Eindruck, ich bin auf einem größeren Schiff wie jetzt zum Beispiel auf einer Mein Schiff 7. Mhm. Ja, und das Schiff ist tatsächlich größer mit tatsächlich, wenn du sagst 3.500, dann sind nochmal 500 oder 600 Passagiere mehr drauf wie jetzt auf der Mein Schiff 7 oder der 1 oder 2.
Die Passagierzahl,
tatsächlich merkt man das nicht.
Achso, du bist bei der Mein Schiff 7 gewesen mit 3.500.
Zum Vergleich, ja.
Achso, okay. Mein Schiff
7 ist bei so 2.900 und die, wie gesagt, die Seaside bei 3.500. Dann sind
5.000.
Ach, 5.000 tatsächlich.
5.000, gute 5.000.
Hat man aber tatsächlich nicht gemerkt, ja. Also hat man in der
Form. Also gut, die Frage ist, ob es voll war, ne? Das weiß man natürlich auch nicht so.
Ja, es war ausverkauft. Es waren quasi zwei 7-Tagestouren, die wir back-to-back gemacht haben. Und die erste Reise war komplett ausgebucht.
Weil, wo du es gerade so sagst, weil manchmal, es gibt halt wirklich Schiffsklassen, also jetzt nehme ich mal, ich bin ja der AIDA-Erfahrene, bei der AIDA Nova, da merkt man halt die Gäste, wenn dann 5.500 an Bord sind, finde ich, merkt man sie halt schon. Ich musste jetzt sagen, ich war jetzt auf der Cosma, die ja eigentlich die beiden wirklich fast identisch sind, bis auf ein paar Decks. Und es war mit 5.500 Gästen auch voll. Warum auch immer, aber ich will nicht vorgreifen, ich will auch nicht den Podcast Kaper mit und meiner AIDA-Reise, aber durch ein anderes Pool-Deck-Design und so weiter verteilt sich's einfach manchmal besser. Ja, also an so einem Seetag.
War das auch mein Empfinden. Dadurch, dass es so viele Bereiche gibt, wo man sich aufhalten kann, auch mit Poolbereich. Man hat ja unten den South Beach Pool, man hat oben den Miami Beach Pool, also den Haupt Poolbereich. Man hat da noch so eine Lagune innen drin. Also man hat noch einen Indoor-Pool, der relativ groß ist. Ja.
Okay.
Es verteilt sich auch auf alle Bars sehr, sehr gleichmäßig. Also es war jetzt nie so, dass man in einer Bar keinen Platz zum Sitzen bekommen hätte, weil da so voll ist. Ich fand mal bei, also im Vergleich zur Meraviglia-Klasse, da fand ich, es hat sich immer sehr auf diese große Einkaufsstraße da konzentriert. Und jetzt zum Beispiel in der Skylounge war immer ein bisschen weniger los. Und das war jetzt aber auch auf der Seaside so, dass es da eben nicht war.
Das heißt, die Schiffsdesigner haben einen guten Job gemacht.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, es hat sich wahnsinnig gut auf alle Bereiche verteilt. Ja? Und das nimmt ja dann auch dieses Gefühl, dass viel los ist. Es ist zwar immer trubelig,
ja,
ist natürlich jetzt auch so ein bisschen das Manko da dran. Du hast keine Bereiche, wo du dich mal zurückziehen kannst und sagen, ey, da ist ein bisschen weniger los, da ist keine Live-Musik, da ist, es war überall immer was los auf dem Schiff.
Okay.
Gerade natürlich, man muss dazu sagen, es waren 80% oder 85% US-Bürger.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie war denn so die Gästestruktur? Ja,
also die Gästestruktur tatsächlich für die Abreisen ab Miami bei MSC oder wahrscheinlich für die ganzen US-Abreisen, die haben natürlich schon fast nur noch US-Gäste an Bord.
Das hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, also, dass die Amerikaner eher ihre amerikanischen Cruise Lines bevorzugen und MSC dann quasi die Alternative für eben die Europäer ist, die dann in die Karibik schippern.
Du wirst lachen. MSC ist in den USA die absolute Billig-Cruise Line.
Ja, gut,
die bieten aber natürlich
günstiger.
Den klassischen europäischen Service, was dann natürlich für das Geld wieder, was die Reise kostet, die ja natürlich die Grundreise ist, ja wirklich bei MSC immer sehr relativ günstig. Für das Geld ist das spottenbillig. Da fährst du mit Norwegian nicht und nach unterwegs oder mit Royal Caribbean.
Das sind andere Preise, definitiv.
So, und die man muss natürlich auch sagen, die MSC lässt die Preise natürlich so, dass auch die Europäer sie sich noch leisten können. Das Gehaltsgefüge in den USA ist aber ein anderes. Ja. Also für die sind 100 Euro oder 100 Dollar, Wechselkurs ist 1:1 im Prinzip im Kopf, für die ist das keine Ausgabe, ja. Ich habe Leute gesehen, die haben mal geschwind am Abend im Casino 1.000 Euro ausgegeben.
Ich meine,
Dollar
das liest man ja immer wieder, dass Amerikaner, wenn es darum geht, im Urlaub Geld auszugeben,
sowieso
durchaus großzügig sind, auch beim Trinkgeld, wirklich. Und damit
und
ja auch.
Und wenn dann die Reise günstig war, dann geben sie halt nochmal mehr aus an Bord.
Ja. Naja, und man muss natürlich dazu sagen, ich meine, für die Amerikaner ist die Karibik natürlich vor der Haustür, ne? Und ein inneramerikanischer Flug ist jetzt ja nicht vergleichbar von den Kosten her wie jetzt ein Flug für uns aus Europa in die Karibik oder nach Amerika. Das fällt für die ja weg. Das heißt, die haben ja dann.
Tatsächlich ist es sogar so, dass gerade diese Karibikreisen auch oft von den Amerikanern, es sind ja 7-Tages-Touren, es ist ja keine dedizierte 2-Wochen-Tour, wie wenn du jetzt mit der AIDA die Mittelamerika oder sowas machst, ja. Diese 7-Tages-Touren werden auch ganz oft von den Amerikanern genutzt, um in die Karibik zu fahren, sich dort mit Medikamenten, ohne Scheiß, die decken sich dann privat mit Medikamenten ein, weil die dann Apfel und Ei kosten im Vergleich zu US. Ja. Die kaufen da Schmuck ohne Ende, also die machen da eine Shopping-Tour draus. Ja. So eine quasi, ach, wir gehen mal 7 Tage Karibik, machen wir eine kleine Shopping-Tour. So Butterfahrt-mäßig.
Und für uns ist es quasi eine für viele eine Traumreise, ne? In die Karibik und so weiter. Also,
richtig. Also tatsächlich, die machen da eine kleine Shopping-Tour, weil ist ja eh billig. Ja? Also, und ich habe auch tatsächlich in einem Facebook-Forum, wo ich von MSC da bin, wo viele Amerikaner drin sind, da gab es tatsächlich die Umfrage, warum habt ihr. Warum habt ihr die MSC gewählt? Ja, da war mit Abstand, weil sie am billigsten sind, als
okay.
Antwort.
Aber jetzt muss ich mal neugierig fragen. Wir haben oft über MSC ja auch schon gesprochen und auch immer darüber, dass es natürlich jetzt, wie soll ich sagen, wir hatten es gerade vorhin von laut und leise im Flugzeug, dass es bei MSC manchmal auch ein bisschen lauter ist. Ne? Italienische Familien oder südeuropäische Familien, die dann einfach abends feiern und Party machen. Wie ist es denn, wenn die amerikanischen Gäste an Bord sind? Also ist
noch
es
lauter.
Noch lauter.
Noch
okay.
Lauter.
Okay.
Weißt du, ich habe jetzt keinen Brass auf Amerikaner.
Nein.
Bitte. Also ich mag
aber
die Leute.
Aber es gibt ja schon Klischees und oft ist ja auch was dran. Ne?
Aber es sind natürlich Klischees. Aber da kommt halt einer in eine Bar und macht halt hier ein auf, ja, hier Happy Buddy. Die haben Urlaub, die freuen sich ihres Lebens. Und es ist natürlich so, wenn wir Deutsche so miteinander sprechen, dann stehen wir halt relativ nah zusammen. Die Amis haben da immer ein bisschen mehr Abstand zueinander, weil halt alles größer ist. Und dementsprechend muss man diesen Abstand auch durch Lautstärke ein bisschen überbrücken. Und so reden die miteinander. Wenn halt alle so reden, dann es wird schon laut.
Ja. Okay. Also
würde ich jemanden, der Ruhe sucht, nicht empfehlen, so eine Reise.
Okay, aber ich meine, das ist ja... Ich habe überlege gerade auf meiner aktuellen letzten Reise, ob ich da einen Ort gefunden hätte, wo ich Ruhe habe. Ja, natürlich, auf dem Pooldeck hast du immer irgendwie Orte, wo es ruhiger ist. Das heißt, die haben auch auf dem Pooldeck auch Beschallung und Spaß und da ist Action sozusagen.
Also wir hatten tatsächlich, kommen wir vielleicht später noch dazu, aber ich sag's klar, ich kann da ein bisschen vorgreifen. Wir hatten einen Tag, da ist ein Hafen ausgefallen wegen schlechtem Wetter. Und da habe ich uns einen Daypass mit einer Massage, gab es ein Angebot im Spa-Bereich. Gebucht. Massage war übrigens sehr, sehr gut. Dann haben wir halt den Daypass noch gehabt. Mhm. Gesagt, komm, dann können wir, wenn irgendwie schlechtes Wetter, können wir eh nicht nach draußen, dann legen wir uns in den Thermalbereich und gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben. Da war allein schon diese, man kennt doch diese aus den Thermalbädern, diese Beruhigungsmusik, diese sanften Klänge, die waren so laut aufgedreht, dass es mir so auf die Nerven gegangen ist. Es war so laut da drin. Kann ich dir nicht vorstellen, ja.
Also, aber wie ist das denn? Also, da habe ich jetzt gleich zwei Fragen an der Stelle. Also, ja. Wir haben ja in unserer Cruise Night-Folge auch so ein bisschen über den Spa-Bereich gesprochen, dass der für jemanden, der jetzt aus einer, sag ich mal, deutschen Sicht guckt und seine Thermalbäder oder Wellness-Landschaften kennt, dass das eher vielleicht eine Enttäuschung sein könnte, wenn man so ein Saunagänger ist. Jetzt ist das ja auch ein relativ neues Schiff. Wie würdest du denn den Spa-Bereich mit so einer deutschen Brille beschreiben?
Naja, also ich, der wirklich Sauna, Spa, Thermalbäder liebt, ja, ich hätte jetzt, also wenn du mich als MSC mich fragen würde, würde ich sagen, lass es weg, bau es aus, lass es bleiben. Es ist tatsächlich kaum besser. Es ist kaum besser als bei uns ein gutes Schwimmbad.
Okay. Also Es gibt tatsächlich
einen kleinen Außenbereich eben auf diesem Deck 8, wo man raus kann aus dem Thermalbereich. Da ist dann auch tatsächlich noch ein kleiner Whirlpool am Außendeck, wo man dann auch das ist auch abgeschottet, da kann keiner langlaufen, der nicht im Thermalbereich ist. Also die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen, hat man dann tatsächlich doch, im Gegensatz zu Euribia. Aber innen, man hat einen großen Pool für 24 Leute mit ein bisschen Blubberwasser. Okay. Es ist ein Dampfbad. Ja, ist so eine kleine, mit ein paar Wärmeliegen, so eine kleine Salzgrotte. Und es sind zwei Saunen.
Okay,
und zwei paar Erlebnisduschen. Ja, man hat sich stets bemüht. Aber natürlich USA und Sauna ist dann auch noch so ein Ding, wenn dann der Erste reinkommt und sich Klamotten auf die Sauna, auf die Bänke sitzt, kein Handtuch drunter legt, in Klamotten, also in Jeans, also in Shorts und T-Shirt. Und dann,
aber das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Jetzt ist wieder Klischee ganz vorne dran. Die Amerikanerin, jetzt verbinde ich auch nicht so unbedingt mit klassisch Sauna, Wellness und so weiter. War es denn dann entsprechend trotzdem relativ leer oder war es trotzdem gut besucht?
Also tatsächlich, es war ja ein schlechter Tag und bei 5000 Leuten haben natürlich mehr Leute noch die Idee, in den Spa-Bereich zu gehen. Ich hatte aber tatsächlich das Glück, ich war als einer der Ersten dran, habe auch einen schönen Massagetermin bekommen. Die Massage war wirklich top, muss man auch sagen, muss man auch mal loben. Der Saunabereich war dann sehr, sehr voll.
Okay.
Die Saunen nicht, die werden von Amis wahrscheinlich eher weniger genutzt, die saßen dann irgendwie alle im Whirlpool. Und als dann wir hatten dann natürlich umgedreht und umgekehrt und dann schon auf den Heimweg gemacht an dem Tag. Und so ein, zwei Stunden später sind wir dann in besseres Wetter gefahren. Da war dann draußen blauer Himmel. Dann hat sich's geleert. Dann war plötzlich auch nie mehr viel los. Draußen warm war es ja. Also wir hatten ja nur schlechtes Wetter. Warm war es ja trotzdem an dem Tag. Und als dann eben trockener wurde und heller wurde draußen, dann sind sie alle rausgeströmt und haben dann ja am Pooldeck ihre Ruhe gesucht. Dann wurde es tatsächlich ruhig.
Okay. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, als wir in den Spa-Bereich abgebogen sind, gedanklich, wo wir vorher waren. Wir waren
beim Schiff.
Ja, das schon. immer wichtig, Essen an Bord.
Essen an Bord, Restaurants. Ja. Also, wie die ganze Reise, muss ich sagen, hatte das Licht und Schatten. Ich habe während der Reise mit dem Financial Director vom Schiff tatsächlich, ist rumgelaufen, hat Leute gefragt, wie es ihnen so gefällt. Mit dem bin ich ein bisschen mehr ins Gespräch gekommen, und hat gesagt, ja. Wir hatten es dann auch vom Essen. Das Essen wird auch an die US-Bürger angepasst, weil sie sonst zu viel überhätten. Also sie hätten zu viele Essensreste und Abfälle, weil die essen halt das, was sie kennen und was sie mögen.
Und wenn man das heißt,
es wird amerikanisiert. Wenn man denn mit europäischen Spezialitäten am Buffet kommt, dann bleiben die liegen. Das macht keinen Sinn. Mhm. Dementsprechend war im Buffet, im Market-Restaurant oder im Buffet-Restaurant, es gab jeden Tag natürlich Hotdogs, es gab jeden Tag Burger, es gab die klassische MSC-Pizza, die natürlich auch Weltklasse ist, muss man auch sagen. Ja, also die ist wirklich gut. Was es nicht gab, ich habe es total vermisst, den von der Eurybia geliebten...
Den Mozzarella.
Mozzarella, ja, den gab es nicht. Ja.
Also wer die Folge nicht gehört hat, auf der MSC Eurybia wird der Mozzarella selbst an Bord hergestellt und man kann in so einer gläsernen Manufaktur reinschauen, wie der Mozzarella produziert wird und der schmeckt auch nach was. Ne? Ich meine, man kennt sonst Mozzarella ja nur sonst so als ein bisschen geschmacklose Geschichte, aber nein, der schmeckt wirklich richtig gut. Den würde ich auch vermissen. Den vermisse ich immer noch.
Den habe ich sehr vermisst. Ja. Habe ich meiner Frau von vorgeschwärmt. Und sie so, wo ist der? Und ich so, oh, gar nicht da. Ja. Tatsächlich aus Buffet-Restaurant, es gibt zwei. Es gibt eins auf Deck 5.
Auf einem Deck?
Nee, auf Deck 8 ist das, ich muss mich mal wieder orientieren, Biscayne Bay ist auf Deck 8 und dann gibt's noch das zweite, das ist dann auf Deck 16.
Aber die unterscheiden sich vom Konzept her oder ist das aber nur...
Nein, das eine ist nur etwas kleiner, aber das Speisenangebot ist quasi das gleiche.
Okay, aber ganz kurz, das heißt aber, würde ich jetzt wahrscheinlich einen deiner amerikanischen mitreisenden Gäste fragen, der fänd's wahrscheinlich great. Also das Buffet. Vermutlich.
Das weiß ich nicht. Also die waren sehr viel, wir waren ja meistens Abendessen im Main Dining Room, also im normalen Restaurant, im Bedienrestaurant. Da war immer noch sehr viel Platz. Allerdings gab es auch drei Essenszeiten, das muss man auch sagen, nicht nur zwei. Okay. Es gab drei Essenszeiten, eine frühe ab 17.15 Uhr schon, dann also die zweite dann ab 19 Uhr und dann die 21.30 Uhr Essenszeit.
Okay, also quasi so eine richtig späte nochmal eingeführt. Also die anderen ein bisschen nach vorne gezogen und eine späte
ein bisschen nach vorne und dann noch eine späte eingeführt, genau. Okay. Weil natürlich bei 5.000 Leuten. Aber wir hatten jetzt die frühe Essenszeit und haben es auch dabei belassen. Erst wollte man noch wechseln, das geht natürlich auch an Bord, wenn man dann sagt, okay, es geht gar nicht. Aber wir haben dann gesagt, okay, essen wir halt um 5 und wenn wir halt abends um 10 oder so nochmal ein bisschen.
Geht man nochmal ins Buffet-Restaurant.
Kleinigkeit, dann geht man halt im Buffet nochmal
eine Pizza. Das heißt, du würdest jetzt, weil du sagst, dass die Hauptrestaurants, gut, die könnten es leerer gewesen sein, weil es drei Essenszeiten waren, aber du würdest eher dazu tendieren, dass sie eher ins Buffet-Restaurant gehen, die amerikanischen Gäste?
Also vom Gefühl her war im Buffet-Restaurant deutlich, wenn ich dort war, immer mehr los, als ich es jetzt von der Eurybia kannte.
Weil da habe ich es auch immer als eher relativ leer, nicht leer, aber deutlich ruhiger empfunden, als ich sonst von den AIDA-Schiffen kenne, wo ja natürlich zu den Hauptessenszeiten das Buffet-Restaurant immer sehr gut
so war. So meine Empfindung, ja. Okay. So definitiv meine Empfindung. Tatsächlich jetzt von der Auswahl her, es gab dann auch noch jeden Tag ein Chili con Carne und hier Tacos mit Käsesoße, also wirklich auch amerikanisches Fastfood.
Aber würdest du sagen, dass das Hauptrestaurant aber auch amerikanisiertes Gericht hatte oder war das da dann schon noch der klassische Ansatz?
Da
ist mir
so nicht aufgefallen, da war es eher der klassische Ansatz. Es war eigentlich sehr, sehr gutes Essen. Ich habe wunderbar gegessen im Main Dining Room, muss man sagen. Da war das Manko, also nach 7 Tagen hat sich's angefangen zu wiederholen. Da war wieder die gleiche Karte in der Woche drauf. Und da fand ich es dann, für Leute, die back-to-back gehen und 2 Wochen. Und wenn du dann in der zweiten Woche montags schon wieder das Essen vom letzten Montag vorgesetzt kriegst. Ja, man findet natürlich immer was man mag und was gut. Also es ist auch super gekocht, also keine Frage. Aber es ist dann doch ein bisschen sehr einseitig gewesen.
Ja, wobei ich sagen muss, also wenn sich es jetzt quasi nach einer Woche wiederholt, finde ich es ja fast schon, wie soll ich sagen, okay, wenn ich es jetzt halt mal vergleiche mit und ich spreche jetzt gezielt von den großen AIDA-Schiffen, also Prima, Perla, Nova, Cosma, wo du ja in jedem Buffet-Restaurant jeden Abend zu 95% dieselben Gerichte am selben Ort hast und wo du auch in den Spezialitäten-Restaurants, und ich nehme jetzt mal ganz speziell das French Kiss raus, die Speisekarte dort, die kenne ich seit 2019. Nein, seit 2018. In unveränderter Form.
Ja.
Also, wenn du dann, so wie ich damals, eine Transatlantik machst mit 28 Tagen, dann wiederholt sich's halt jeden Tag.
Das ist genau so ein Punkt. Also eine Transreise mit viel Wiederholung, also mit viel Seetagen oder wo sich's dann wiederholt. Oder so eine Weltreise, das könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen. Wobei ich glaube, dass es da nicht machen
werden. Also genau, also A, Weltreise sind ja die Sphinx-Schiffe, das heißt, da ist ja sowieso ein bisschen anderes Konzept, da ist es besser. Und ich glaube, bei einer Weltreise speziell nochmal wird man sicherlich.
Ich meinte jetzt auch bei der MSC, die haben ja auch eine Weltreise, ja.
Ah, und, ja, okay.
Also ich glaube auch da, ich glaube auch, dass im Europäischen das nicht so machen würden.
Ja.
Kann ich allerdings nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Was tatsächlich jetzt, weil du French Kiss sagtest, von Spezialitätenrestaurants, was natürlich so ein Manko ist, es gibt natürlich bei der MSC die Exklusivrestaurants, wo man dann eben auch bezahlen muss oder sein Dining-Paket eben erwerben muss. Was bei MSC fehlt, das ist so ein Food Court oder eben so eine kleine Ecke, wo man mal noch was anderes kriegt.
Ein Snack sozusagen. So ein Snack. Kleinen.
Oder eben ein Brauhaus, wo man einfach mal eine andere Karte hat, dass man noch was anderes essen kann, dass man mal ein bisschen Abwechslung reinkriegt.
Jetzt muss ich gerade überlegen, hätte es auf der Euribia, jetzt muss ich kurz über und gab es auch nicht, ne?
Nee,
es gab, ich so erinnere mich gerade, auf der Promenade gab es natürlich so ein Eiscafé, wo du Waffeln und Crepe, aber das ist ja jetzt nichts Deftiges in dem Sinne. Und ja, ansonsten gab es
gab's die Zuzahlmöglichkeiten. Es gibt die Zuzahlmöglichkeiten und das Buffet. Und das Buffet ist auch deutlich kleiner gewesen, als jetzt das auf der Euribia war.
Das war natürlich riesig dort,
Ja, das war riesig und auch abwechslungsreich.
Ja.
Und gerade die Abwechslung hat auch meiner Frau, die sich ein bisschen bewusster ernähren muss, weil auch wegen Zucker und Diabetes etc., da muss ich ja schon ein bisschen aufpassen. Mhm. Die hätte schon sich gewünscht, ein bisschen die Möglichkeit, wenn es um was Gesundes geht, nicht nur jeden Tag Salat vorgesetzt zu kriegen, als Rohkostsalat, ja. Mal ein gekochtes Gemüse oder mal ein Auflauf, ein Brokkoli-Auflauf oder irgend sowas in die Richtung, da war ziemlich mau.
Aber da muss ich auch sagen, ich habe auf meiner letzten Reise mich mit einer Frau unterhalten, die auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Allergie oder Unverträglichkeiten geplagt ist. Und wir reden jetzt nicht vom Standard Gluten oder Laktose, sondern ein bisschen spezieller. Und die hat auch gesagt, sie ist sehr, sehr gerne auf AIDA, weil sie bei MSC, wo sie auch 3 Reisen gemacht hat, hieß es immer nur, ja gut, musst du halt dann irgendwie das weglassen. Also da gab es kein echtes Angebot, ne? Also es gab keine echte Alternative, sondern dann nimm halt das Vegane, das wird dann schon irgendwie passen, ne? Also in ihrem Fall ist es halt ein Milchbestandteil und das fand sie dann auch nicht so richtig zufriedenstellend, dass bei MSC man nicht so richtig auf besondere Bedürfnisse scheinbar vorbereitet ist oder eingeht oder da so ein bisschen.
Es fehlt dann auch die Abwechslung dabei, sowas, weißt du, du willst halt nicht jeden Tag einen grünen Salat. Nur, dass du was Gesundes hast und das ist schon ausbaufähig, würde ich sagen. Ja, also insgesamt auch, es geht, mit dem Frühstück geht es ja dann gleich weiter, ja. Also Frühstück war natürlich auch, du konntest frühstücken, sowohl wir hatten Fantastica-Erlebnis, das bedeutet, du kriegst ein süßes Frühstück auf die Kabine, wenn du das möchtest.
Ihr habt es gehört, ich habe es gesehen auf dem Foto.
Wir haben das sogar sehr oft genutzt, weil tatsächlich war das für uns genau das Richtige, schön auf Balkon sitzen und auch noch dem Trubel morgens ein bisschen entgehen, weil letzten Endes gab es im Buffet-Restaurant auch nichts anderes oder auch beim Bedienrestaurant gab es auch nichts anderes, als ich mir da jetzt aufs Zimmer kommen hätte lassen
können. Da wählt man die Uhrzeit vor oder bestellst du ad hoc und kriegst dann zeitnah geliefert?
Nee, du kannst bis 2 Uhr nachts, kannst du das Ding raushängen. Du kriegst schon einen Zettel auf dem Zimmer zum Bestellen. Da sind dann dabei, also inklusive, was du bestellen kannst, gratis. Du schreibst einfach nur, wie viel du willst davon. Du kriegst eine Kanne Kaffee, wenn du willst, oder auch 2 Milch. Müslis waren 3 oder 4 verschiedene, also normale Flocken, Frosted Flakes, Reiskrispies, ein Birchermüsli konntest du dir bestellen. Milch dazu, du konntest Säfte bestellen, es waren Plunderstücke, Schokocroissants, normale
Klingt
Croissants.
Klingt nach einem Butter. Rundum guten Angebot. Ja. Die Frage
sobald, wäre jetzt, sobald was Deftiges dazu kam, wie zum Beispiel Eier, Omelette, ja. Bacon, ab dann kostet 7,50 Dollar Aufpreis.
Gut, okay. Aber weil es Aufwand ist und es ist nicht sozusagen gut vorzubereiten, kann man noch irgendwo akzeptieren. Nee, meine Frage wäre eine andere. Wenn ich mir jetzt in den Kabinen, die ich bisher kenne, oder auch Veranden oder Balkonen auf Schiffen vorstellen müsste, ich müsste da frühstücken, ich täte mir schwer, mangels Tisch beziehungsweise irgendwie Gelegenheit, da passend zu sitzen. Wie habt ihr das gemacht?
Also die MSC hat ja diesen riesen Hocker unter dem großen Tisch, der da auf der gegenüberliegenden Wand ist, wo dann auch der Föhn drin ist und okay. Die Minibar und so. Da hat sie so einen großen Hocker, den man als Tisch missbrauchen kann. Denn es ging ganz gut. Wir haben da immer alles abgestellt und haben dann halt auf dem Balkon mit dem Tischchen haben wir halt rausgenommen.
Also ein bisschen Teller in der Hand und dann so ein bisschen...
Ja, also okay. Einen Tisch zum Hinsitzen und Essen hast halt nicht. Ja, das damit okay. Muss leben.
Aber gut, ja. Es ist ja auch kein Muss, in der Kabine zu frühstücken, es ist ja ein Kann.
Also tatsächlich die Abwechslung am Buffet und auch beim Bedienrestaurant war so gering, dass ich dann auch sehr oft gesagt habe, komm, wir frühstücken auf der Kabine.
Hast du wenigstens eine Ruhe und kannst du einfach...
Ja, das war dann schon auch ein großer Mehrwert. Meine Frau hat es, also ist einer von den Punkten, den meine Frau ziemlich geliebt hat. Ja, aber wie gesagt, es gab dann an Seetagen, gab es im Bedienrestaurant immer Brunch. Tatsächlich ein sehr, sehr schlecht gemachtes Ex-Benedict zum Beispiel, muss ich jetzt leider auch sagen. Ja, also weil ein pochierte Ei, dann sollte das in der Mitte weich sein und nicht hart gekocht. Also wirklich habe ich schon deutlich besser gegessen. Aber
jetzt mal sagen, vom Ei abgesehen.
Ich sage immer, lasst es weg. Beispiel, okay. Wenn man es nicht gescheit macht, wenn man es nicht gut macht, dann lass es doch weg und mach doch einfach normale Eier.
Aber wenn du jetzt von dem Ei mal absiehst, ich kam auf unserer Cruise Night nicht dazu, das Brunch-Angebot zu nutzen.
Der Brunch ist da tatsächlich eher, da muss man sagen, da sind dann eben ein paar internationale Gerichte, zum Beispiel ein Karagehähnchen oder dann aus US, also quasi verschiedene Länder und aus den Ländern kannst du dann ein Gericht noch dazu bestellen. Dann gab es zum Beispiel aus US kannst du direkt einen Burger bestellen oder dann gab es ein anderes, in Mexiko gab es dann irgendwie Tacos oder was. Also du konntest so ein internationales Brunch machen, es waren dann auch relativ große Portionen. Dazu gab es dann das übliche Frühstück, das man bestellen und ordern konnte. Okay. Und ob das jetzt ein Brunch war,
okay, also ja, gut.
Ja. Also es war auch sehr einseitig. Also mit dem Frühstück war ich nicht wirklich glücklich.
Okay, wir haben sozusagen das Schiff vom Gesamteindruck, wir haben das Essen. Jetzt kommen wir mal zum Thema Spaß und Entertainment. Ich habe gerade mal so ein bisschen Parallelbilder. Ich sehe eine Zipline an Deck.
Ja, richtig. Also tatsächlich, wenn einem da auf diesem Schiff oder auf einem solchen Schiff oder ich sag mal MSC allgemein, wenn einem da langweilig wird, dann ist man ein langweiliger Mensch. Dann kann einem keiner mehr helfen. Da ist immer was geboten. Es war rund um die Uhr Entertainment, wo man hin konnte. Von Tanzkursen über Quizze, über irgendwelche Spielchen, die dann an Bord gespielt wurden. Natürlich auch hast du dann eben, wie du das schon ansprichst, es ist eine Zipline an Bord, die allerdings sehr teuer ist. Nur am ersten Tag hat tatsächlich mal jemand das benutzt und ich glaube, das war jemand von der Crew, die es umsonst machen dürften.
Also war der Andrang nicht so groß, wie man jetzt hier hätte.
Der Andrang war da nicht groß. Nee, es war wirklich, ja gut, das ist ein kurzes Vergnügen. Du rutschst da halt so 30, 40 Sekunden. Ja,
Heck bis Schornstein, sehe ich so auf den Fotos.
Von Heck bis Schornstein und dafür rufen sie so deutlich über 50 Dollar auf. Ich meine,
das ist für so ein kurzes Vergnügen in der Tat.
Das ist dann schon.
Selbst für die sonst so ausgebefreudigen Amerikaner wahrscheinlich ein Punkt, wo sie sagen: Oh ja, okay.
Ja, also wenn ich es dann nicht haben muss, dann muss ich es nicht haben. Was sie dann auch haben, natürlich großer Rutschenpark für die Kids.
Das wollte ich gerade fragen. Ich sehe ja ein Bild mit so einem riesen Wasserpark, der auf den Bildern super aussieht. Ja, also
mega, mega super. Es gibt eine Bowlingbahn, es gibt ein 4D-Kino, es gibt eine große Arcade, wo man Videospiele spielen kann. Es gibt ein Formel-1-Rennsimulator. MSC ist ja großer Sponsor bei einem Formel-1-Rennen. Es gibt einen Formel-1-Rennsimulator, den ich leider nicht ausprobieren konnte. Es gibt wirklich viel, viel zu tun. Es gibt wahnsinnig gute Shows. Wir haben quasi jede Show an Bord gesehen, weil die und tatsächlich, die waren richtig gut. Also muss man sagen, die Qualität der Shows fand ich überraschend, überragend. Wahnsinnig gute Sänger.
Sehr viel Lob jetzt auf einen Schlag.
Ja, tatsächlich, ich muss auch mal loben, ja. Ich habe ja vorhin jetzt ein bisschen weniger gelobt fürs Essen und so weiter, aber tatsächlich, die Shows an Bord haben mich überzeugt. Die waren, also bis auf den Zauberer, den ich jetzt so mittelgut fand. ja, aber es ist wirklich auf hohem Niveau. Also die Sänger haben mich von vornherein am ersten Tag schon, da gab es eine Rockshow, das war das beste Gesangsquartett, also waren zwei Frauen, zwei Männer. Mhm. Das war das beste Gesangsquartett, was ich auf einem Schiff eigentlich so erleben konnte, wenn man jetzt mal die Big Band bei der Oribia.
Ich wollte sagen, und von der hast du schon sehr geschwärmt und ich fand sie auch sehr, 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 sehr gut. Noch besser.
Ja. Also tatsächlich fand ich die Sänger fand ich schon wirklich sensationell, also top. Auch die Tänzergruppe, die da dabei war. Man hat gemerkt, dass natürlich MSC immer noch den Cirque du Soleil im Hintergrund hat. Die Schneider und Kostümdesigner, die spielen einfach auf einem anderen Level in einer anderen Liga, wie jetzt zum Beispiel bei TUI Cruises. Ja, muss man einfach sagen, auch die machen gute Shows, aber die kommen an dieses Level nicht dran. Vielleicht jetzt, ich kenne natürlich jetzt nicht Norwegian, Royal Caribbean, die dann vielleicht komplette Broadway-Casts und Broadway-Shows einkaufen, aber ich fand es schon ziemlich gut und jede Show war anders und kurzweilig. Es gab eine Michael Bublé-Show, die eher mit so klassischem Chanson- und Entertainer-Musik ankam. Es gab eine überragende Michael, und ich kann Michael Jackson nicht leiden, es gab einen Michael Jackson-Imitator, der hat eine Stunde lang eine Michael Jackson Show auf die Bühne gezaubert. Du warst dir sicher, er lebt wieder. Krass. Gigantisch. Meine Frau, ich muss dazu sagen, tatsächlich, meine Frau hat Michael Jackson noch live gesehen. Ja,
ich auch, ich war jung, aber ja.
Und meine Frau hat gesagt, ohne Scheiß, das war das beste Michael Jackson Double, das sie je erlebt hat.
Also kein billiger Abklatsch,
sondern wirklich. Also sie hat gesagt, auf der Bühne, das war genau so. Ja, das war so. Also ich meine, es gibt ja auch so Queen-Imitatoren, die ziemlich gut sind, aber auch hier Michael Jackson wirklich richtig gut. Ja. Sensationell gut. Haben auch hat auch tatsächlich direkt Standing Ovation gekriegt, was ich so auf dem Schiff auch noch nicht erlebt habe. Direkt. Muss man sagen, also die Shows top. Was das Schiff auch hat, was du vielleicht jetzt noch nicht gesehen hast, es hat so eine Art Theatrium.
Das habe ich in der Tat auf den Bildern nicht gesehen. Wobei jetzt, wo du es sagst, stolper ich nicht direkt über ein Bild, das sich Atrium nennt.
Es geht tatsächlich vom Deck 5 bis auf Deck 9 hoch.
Sieht groß aus, also sieht hoch aus
auf jeden Fall. Ja. Ist auch wirklich relativ groß.
Aber wofür genutzt? Also wenn es nicht das Theater
die
ist.
Die haben auch da Live-Musik, haben manchmal auch so eine bisschen Vorstellung, aber nutzen das jetzt nicht in der Form, wie AIDA das nutzt, als Hauptanlaufpunkt.
Okay, also hätte
die
noch Potenzial.
Die nutzen zum Beispiel auch zur Silent-Disco oder da ist dann auch mal die White Party,
also
wenn schlechtes Wetter ist. Ja, die Silent-Disco habe ich auch ausprobiert. Hab's dann relativ schnell auch beendet.
Also, sagen wir so, die Silent Party, wie sie bei AIDA heißt, eigentlich finde ich es immer am besten, wenn du dir keinen Kopfhörer nimmst und dich einfach irgendwo an den Rand stellst und einfach zuhörst. Wird man sagen, warum zuhören? Naja, die meisten singen halt dann mit und man hört halt nur den Gesang und nicht die Musik dazu. Und das ist manchmal schon sehr amüsant.
Ja, das war natürlich auch genau der Punkt, den ich meine. Am Schluss hatte natürlich jeder die gleiche Farbe am Kopfhörer und hat der DJ, die da war, also die DJ, die hat der zugehört und hat da mitgesungen. Ne? Also die dann eher klassische Lieder oder Partylieder oder die dann eher Rockmusik drauf hatten, da hat das natürlich, die hatten es schwer.
Ja. Ja, aber auf der Ida-Reise, auf der ich war, war es halt dann der deutsche Schlager, der definitiv in der Überzahl war, was die Farbe der Kopfhörer angeht und damit auch was gesungen worden ist an Bord.
Ja, man hört es dann halt auch und deswegen fand ich dann irgendwo, ja, dann mach doch aus, wenn es doch jeder anhat, dann mach's doch aus und mach's laut. Ja, dann lass doch alle Party miteinander haben, ohne die Kopfhörer.
Ja, aber jetzt muss ich nochmal fragen, ich gucke mir jetzt hier die Bilder so an. Am Heck hast du ja auch so eine riesengroße, hohe Glasfront. Ist das das, ich nenne es mal Theatrium, wie du es gerade genannt hast, was du meintest? Oder
Das ist tatsächlich auch in schiffsmittig gelegen, das Theatrium. Und was ich natürlich auch sage, man weiß ja noch nicht, wie die Mein Schiff Relax werden wird.
Ich hörte davon, aber, dass du da an Bord gehen darfst und es berichten kannst.
Ich sag noch nichts. Sag ich ja gleich, was ich da sagen will. Pass auf, die Seaside ist ja bei Fincantieri gebaut.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, wenn man so mal den Außenriss von dem Mein Schiff Relax anschaut, dass sie dieses Theatrium-Konzept von der Seaside da relativ ähnlich umsetzen werden.
Wobei, ich hab jetzt noch nicht klar gelesen, wie Mein Schiff dieses, sie nennen es nicht Theatrium, man nennt es anders.
Hexagon oder sowas, meine ich.
Wie man das bespielen, nutzen möchte, weil ich glaube, man will nicht zu sehr die Kopie von AIDA sein, sondern sich schon irgendwie noch abheben, vermute ich mal.
Ja. In 4 Wochen sage ich dir mehr.
Ah, ist es schon in 4 Wochen?
Tatsächlich.
Neidfaktor ist ganz hoch.
Und weißt du, was noch viel toller ist? Ich werde einer der ersten Menschen sein, die als Gast an Bord sind. Also tatsächlich.
Das heißt, dein Bett könnte ungenutzt gewesen sein.
Mein Bett könnte unbenutzt gewesen sein. Ich werde den nächsten Podcast, wenn wir dann darüber reden, fange ich an. Ich konnte noch die frische Farbe riechen. Ja, kennst du einen schönen Spruch aus Titanic? Ja, definitiv, habe ich mir schon überlegt. Nee, aber tatsächlich, wir werden tatsächlich die ersten sein, die an Bord sind. Und ich bin auch sehr am Überlegen, ob ich da auch live vielleicht noch ein bisschen meinen alten YouTube-Kanal bespiele oder ob wir vielleicht einen kleinen Live-Podcast machen von Bord
bitte.
Mit Video. Also das muss ich auf jeden Fall ausnutzen, dass ich da die Chance kriege.
Ganz kurz, wann geht's los?
Relativ früh zu sehen. Es geht am 2. März los.
Ah, okay.
2. bis 6. März bin ich da an Bord.
Aber okay, zurück zu MSC, bevor wir jetzt schon für unsere nächsten, keine Ahnung, dritte, vierte, übernächste Folge abschweifen. Ich merke schon, du hast vorhin gesagt, aus deiner Reise könnte man 2 Podcast-Folgen machen.
Ich glaube,
wir haben jetzt ja auch bis jetzt nur über das Schiff gesprochen, noch nicht mal über die Ziele, wo du warst. Das heißt,
wir haben schon eine Stunde.
Ja, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ich glaube, also wir sprechen auf jeden Fall noch über das Schiff zu Ende, da bin ich mir ganz sicher. Aber wir sollten unbedingt dann auch noch über deine Ziele sprechen. Also
ja, du, aber ne? Tatsächlich, also wenn wir uns jetzt noch eine Viertelstunde Zeit nehmen oder wenn wir ein paar Minuten Zeit nehmen, die Ziele kann ich relativ kurz besprechen.
Okay, Jahr. Das klingt jetzt aber nicht so.
Ja. Okay. Dann lass uns doch genau damit weitermachen.
Nein.
Hast du noch?
Ja, natürlich. Nein, beim Schiff bin ich noch nicht fertig. Klassiker, Kabine. Wie war es denn so?
Ja, also die Kabine ist gefühlt etwas kleiner als die Balkonkabinen bei TUI Cruises oder auch bei AIDA. Kommt eventuell auch daher, dass es sehr wenig Ablageflächen gibt. Man hat über dem Bett zum Beispiel jetzt keine Regale oder Schränke, wie jetzt bei TUI Cruises
bei AIDA aber auch nicht gemacht ist.
Ja, man hat nur einen sehr relativ beschränkten Schrank und wir waren ja auch schon mit Kindern auf einer Kabine und unsere Conclusio, unser Ergebnis sitzt aus diesem für 2 Wochen, es geht für 2 Personen gut in der Kabine, aber zu viert könnte ich mir das nicht vorstellen.
Das könnte ich mir aber auch zu viert bei einer AIDA-Kabine nicht vorstellen. Also die Koffer kriegst du unter das Bett, aber Gepäck für 4 Personen in einer normalen Kabine finde ich auch schwierig.
Bei Mein Schiff kein Problem. Ohne Quatsch. Also da bin ich natürlich, da ist natürlich dann das Raumgefühl ist natürlich größer, weil ein bisschen weniger Möbel eingebaut sind. Aber ich fand jetzt zum Beispiel, man hat bei TUI Cruises so vom Bad her, hat man einen kleinen Schrank, wo dann Schuhe drin sind und man hat noch zum Reinhängen und so weiter. Und auf der Seite ist dann noch ein großer Schrank. Also ich habe einfach viel, viel mehr Stauraum.
Okay, das geht bei AIDA, wenn du einen begehbaren Kleiderschrank hast, dann hat man auch relativ großzügig Platz. Wobei wir den auch zu dritt, und wir reden von 2 Erwachsenen und einem kleinen Kind, auch gut schon gefüllt kriegen. Ja, aber die normalen Kabinen mit quasi 3 Schränken, wovon aber halt einer schon mit Safe, Schwimmwesten und Decken und so weiter fast schon voll ist. Aber okay, das heißt, ja, im Vergleich zu Euriba, wenn du das noch so in Erinnerung hast, würdest du sagen, vergleichbar vom
Ja, ziemlich vergleichbar. Ja.
Okay.
Die sind fast identisch.
Okay.
Würde ich sagen. Was ich sehr klein auch empfand, war das Bad. Also ich fand die Badeeine war sauber, war alles gut, war alles da, aber es war klein.
Was ja bei Schiffen aber meistens der Fall. Also ich kenne jetzt nicht mein Schiff, aber bei jeder würde ich es auch jetzt
mit dem,
nicht
was
groß
ich kenne,
bezeichnen. Ne?
Also, im Vergleich mit dem, was ich kenne, da empfand ich es einfach etwas kleiner als gewohnt.
Jetzt muss ich, ja? ich meine, ich habe schon so viele Pläne für dieses Jahr mit Schiff und so weiter, aber dann ist 2026 muss mein Schiff echt mal dran sein. Also, aber gut. Was war denn aber dann, wenn wir beim Schiff nochmal kurz bleiben, A, dein persönliches Highlight auf dem Schiff? Also jetzt von der Hardware, nicht jetzt von den Shows oder so, sondern wirklich Schiff. Und was ist so dein Gesamtfazit nach der Reise?
Also rein Schiff. Rein
nur
Schiff,
aufs Schiff bezogen.
Highlight. Also ich fand natürlich die, also das Theatrium war sehr, sehr schön von der Gestaltung her. Wir hatten die Gestaltung von den Läden und so, es war alles ein bisschen versteckter zum da rumlaufen. Die Außendecks war natürlich auch sehr, sehr schön. Highlight.
Oder Gesamteindruck.
Ja, also Gesamteindruck kann man machen, ja, würde ich jetzt das Schiff für mich nochmal buchen, eher nicht. Es hat mich nicht so vom Hocker gehauen, wie jetzt zum Beispiel die Euribia. Also wenn ich jetzt ein MSC für mich jetzt persönlich, es ist aber wirklich ein sehr, sehr persönlicher Eindruck, weil ich natürlich, du weißt, ich bin TUI Cruises Addict.
Ja.
Und wenn ich jetzt nochmal eine MSC buchen würde, würde ich wahrscheinlich eher versuchen, die Meraviglia-Klasse zu buchen. Die fand ich einfach einen Ticken schöner.
Aber wenn ich jetzt sozusagen mal das Schiff ins Mittelmeer verfrachte, damit auch das Publikum deutlich europäischer mache, damit auch vermutlich das Essensangebot in den Buffet-Restaurants europäischer.
Das ja, das definitiv, aber das ändert nichts am Schiff. Also du hast mich nur nach dem reinen Schiff gefragt.
Ja.
Und wenn ich tatsächlich nur das reine Schiff nehme, da finde ich tatsächlich die Meraviglia-Klasse deutlich schöner. Auch angenehmer. Ich hab wirklich fast eine Woche gebraucht, mich zurechtzufinden auf dem Schiff, rechts, links, vorne, hinten. Wo muss ich denn jetzt lang? Mhm. Und dann, was mich wahnsinnig gestört hat, und das hat mich irre gemacht, du kannst zum Beispiel auf dem Pooldeck, also das ist Deck 16, das obere Pooldeck, du kannst nicht von vorne nach hinten durchgängig da langlaufen.
Aber das ist bei MSC ja generell nicht so möglich, ne? Thema Yachtclub.
Auf der Euribia geht das. Auf der Euribia geht das.
Bis ganz
da
nach
gehst
vorne
du aufs Pooldeck nicht. Kannst du vor, du komm, also ganz nach vorne vielleicht nicht, ja, aber du kannst quasi von dem hinteren Fahrstuhl zum vorderen Fahrstuhl, ist das sehr ähnlich wie eine Mein Schiff gebaut. Okay. Du kommst da lang. Wenn wir zum Beispiel, wir waren am vorderen Fahrstuhl, wenn wir auf Deck 16 gefahren sind, dann konnten wir ins Butcher's Cut, also in die Zuzahlrestaurants.
Ja.
Und dann waren wir da gefangen. Ja, also wir mussten Deck runter, unten auf dem Passagierdeck dann langlaufen, zum anderen Fahrstuhl vor. Und dann konnten wir hoch, da wo halt dann auch das eine Buffet-Restaurant, wo der Außenpool, der Innenpool und so weiter war. Wir hatten da quasi keine Möglichkeit, ohne quer durchs Schiff zu laufen, hoch aufs
Aber
Deck und vor ging.
Überrascht mich jetzt schon. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die Schiffsklasse, gibt ja mehrere Schiffe in der Klasse, jetzt doch, also zumindest rein so vom optischen ersten Eindruck, hätte ich gedacht, oh ja, das ist nochmal Next Level im Vergleich zur Meraviglia-Klasse.
Nee.
Deswegen interessant. Nee. Gut, dann wären jetzt wahrscheinlich die World-Klasse, weiß nicht, heißt sie offiziell so?
Die World-Klasse, ja. Die würde mich jetzt auch noch eher interessieren, ja.
Definitiv. Weil das ist natürlich nochmal ein.
Ja, also die World-Klasse, es gibt natürlich auch noch die, da haben sie mit der Benamung ein bisschen geschlampert. Die Seaside, ich meine, die Seaview sind baugleich und dann gibt es ja noch die anderen zwei, die ein bisschen anders gebaut sind. Ich weiß nur nicht, wie die Klasse heißt.
Da erwischst du mich jetzt auch sozusagen ganz.
Seascape, genau. Die Seascape ist es, genau.
Das heißt, die ist ja eine andere Schiffsklasse. Okay, weil ich hätte sie jetzt auch in die gleiche Kategorie direkt mit reingenommen.
Ist eine komplett andere Schiffsklasse. Die sind auch ganz anders aufgebaut. Das sind dann auch die, die hinten hier Innenkabine mit Balkon haben. Das hat die Seaside so gar nicht. Ja, also wie gesagt, mich hat's nicht so überzeugt, dass ich jetzt sage, oh, auf das Schiff muss ich nochmal gehen. Würde ich dann eher gucken, dass ich auf eine andere Klasse. Aber das ist mein ganz persönliches. Will ich jetzt niemandem ausreden. Es ist mein ganz persönliches Empfinden, weil ich einfach gewisse Sachen mag.
Am Ende ist das ja generell bei Reedereien und Schiffen. Ja. Ich meine, wir haben es ja ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt und auch immer wieder. Für jeden Gast gibt es natürlich auch das passende Schiff. Und nicht jedes Schiff ist halt für jeden das passende Schiff. Und von daher, alles gut, alles richtig. Aber okay, das heißt, dann wäre jetzt mein Resümee daraus, ich spare mir diese Schiffsklasse und guck mir die World-Klasse sozusagen an, in der Erwartungshaltung, dass das dann wirklich Next Level ist sozusagen.
Was man natürlich noch sagen muss, wir haben natürlich auch ein paar Bekanntschaften gemacht, die da ein nettes Schweizer Paar, die ja auch herzlich gegrüßt sind. und zwar, die waren im Yachtclub unterwegs, noch ein bisschen was aus dem Yachtclub erzählt. Ja, auch Essen natürlich sensationell, auch der Dings, der Service durch die Yachtclub. Man hat ja da seinen eigenen Butler mehr oder und weniger. So weiter, ja. Und auch, man hat eine, wenn man im Yachtclub unterwegs ist, man hat eine Priority Card für den Fahrstuhl. Wenn man mit dem Yachtclub hatte, dann fährt der Fahrstuhl nur für einen und hält nicht an. Großartig, ja. Also Yachtclub ist natürlich etwas, das steht bei mir auf der Liste auch ganz weit oben.
Ich habe übrigens jetzt mal ganz spontan mir sozusagen die Seascape angeguckt. Ja, anders und doch ähnlich. Ne? Also in Details anders, aber
tatsächlich, genau.
Ja, also von daher verstehe ich,
was du meinst. Gerade das Heck und so weiter ist ja ganz anders. Ja.
Naja, der erste Eindruck, dieses schmale Heck hinten, das ist gleich, aber wenn man dann in die Details guckt, sieht man, das haben sie dann doch anders gemacht. Ja. Also man hat sozusagen den Bauplan einfach nochmal genommen, okay, lass uns nochmal gucken, was machen wir denn jetzt einfach neu. Mhm. Wobei ich gerade, und das ist jetzt wieder, ja, das ist schon sehr amerikanisch, glaube ich. Ich sehe gerade hier an Deck gibt es so einen, nennt sich hier Robotron. Also man kennt ja vielleicht aus der Automobilindustrie diesen orangefarbenen Roboter, der die Autos montiert, und sowas hat man mit Sitzen montiert und wird quasi irgendwo oben an Deck mal eben wild durch die Gegend gedreht. Ja, stelle ich mir auch interessant vor, definitiv, ja.
Also das Schöne ist ja, wir waren ja auch, gerade wenn man in den USA unterwegs ist, Miami und so weiter, ja, man sieht ja auch andere Schiffe.
Wir hatten bei der Hafen
zum Beispiel die Carnival, jetzt frag mich nicht, wie sie heißt, mit der Achterbahn obendrauf, mit der Bolt. Ja, ich weiß, dass die Bolt heißt, wie das Schiff heißt, weiß ich schon nicht mehr, aber ein großes neues Carnival-Schiff, die Achterbahn obendrauf, die ist groß an uns vorbeigefahren. Großartig. Oder auch aktuell das größte Schiff, die Icon of the Seas, war neben uns gelegen.
Aber
ein Riesenpott.
Ja, aber riesig. Aber auch, wo du sagen würdest, muss man schon mal gesehen haben? Oder sagst du, habe ich von außen gesehen, reicht.
Ja, habe ich von außen gesehen. Ja, aber tatsächlich, da ich Carnival Royal Caribbean und Norwegian noch nicht gefahren bin, ich versuche ja nicht zu urteilen, wenn ich es nicht kenne.
Okay.
Ja, also von dem her sage ich jetzt nicht, muss man nicht gesehen haben, will ich schon auf meinem...
Also ich glaube, jetzt mal auf uns beide, ich glaube, wollen tun wir alles sehen, um einfach unser Meinungsbild hier zu vervollständigen, aber manchmal hat man ja schon, also gibt es ja schon auch Schiffe, wo du sagst, weiß ich nicht.
Ob ich jetzt diese, also was ich tatsächlich nicht auf meiner To-Do-Liste habe, weil zweimal lag neben uns eine Disney, einmal die Disney Dream und einmal die Disney Magic, was ich nicht brauche, ist ein Disney-Schiff.
Ja, das musst du mir aber nur jetzt fragen.
Wenn ich allein schon, wenn ich allein schon höre, die haben als Durchsagen-Gong diese, weißt du, das, was am Anfang immer kommt, wenn das Schloss kommt bei irgendwelchen Disney-Filmen, da geht mir der Kamm hoch, das kann ich nicht brauchen.
Wobei ich mir, also ich habe, als das Schiff in Kiel lag, habe ich da so einen Bericht drüber gesehen. Also ich glaube, mit kleinen Kindern oder mit Kindern kann ich mir das schon super vorstellen.
Ja, mit Kindern definitiv, aber ich nicht. Also ich brauche es nicht mehr. Okay. Ja. Definitiv, das habe ich für mich ausgeschlossen.
Nein, aber es gibt halt Schiffe, ich meine, als ich jetzt hier wieder ein kleiner Schlenker auf meiner Kanaren-Tour lag in Teneriffa, die Queen Mary neben uns. Und das ist halt, da weiß ich, das ist mir zu klassisch. Ne? Also es mag ja Leute geben, die das mögen, aber da würde ich wahrscheinlich nicht mich wohlfühlen auf Dauer.
Wenn du einen Frack brauchst, so fürs Abendessen beim Captain und so.
Dann wird es halt schon anstrengend. Ne? Also dann ist es vielleicht schon auch kein richtiger Urlaub mehr. Aber deswegen, manchmal reicht auch ein Blick von außen, um zu sehen, ja, ist schön, aber die Reise mache ich mit einem
anderen. Apropos Frack.
Uha.
Apropos Frack. Ja. Es geht ja auch noch um Kleidung an Bord.
Ach, Amerikaner.
Die MSC, nicht bloß das, die MSC gibt ja, also normalerweise haben die auch Smart Casual, aber die geben oftmals Themenabende vor. Wo sie dann, also wir hatten das dann tatsächlich an 4 Abenden oder 5 Abenden in der Woche, war Thema vorgegeben. Ja, wir hatten den einen, da gibt es einen Gala-Abend, wo dann auch die Show mit dem Captain stattfindet, die Einführungsshow und so weiter. Es gibt die White Night, gab es auch 2-mal.
Und dann halten sich aber, oder muss, also das ist ja dann aber.
Die White Night, du wärst überrascht. Also tatsächlich Wahnsinn. Ja, White Night war wirklich, wirklich Wahnsinn.
Also das heißt, du fällst auf, wenn du nicht in Weiß angezogen bist.
Tatsächlich, ja. Also in dem Fall, wirst du natürlich nicht blöd angeguckt, aber tatsächlich fällt es auf, dass da sehr, 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 sehr viele Leute weiße Klamotten dabei haben.
Also man muss sich vorher informieren,
natürlich
was
auch
wird.
Genau, es gab auch eine Tropical Night dann an einem Abend. Es gab eine 70er, 80er Night. Ja, und es waren gerade auch im Amerikan viele, die das dann auch mitgemacht haben. Also ich war da echt überrascht, wie viele da ihre Themenklamotten dabei haben oder halt so einen großen Koffer.
Tropical Night verstehe ich noch, ne? Hawaii-Hemd ausgepackt und so weiter. Das ist ja noch relativ leicht, aber also bei 70er, 80er, da würde ich mir jetzt schon schwer zu dem Kleiderschrank. Ne? Also
tatsächlich, gell? Ja. Also, und es waren wirklich viele, die da entsprechend auch das dabei hatten.
Und haben
auch die Gala-Night, man war im Anzug mit Wäsche nicht overdressed. Also nicht ganz auf dem Level, wie es jetzt auf der Euribia erlebt hatte, mit den Engländern und den Franzosen und den Italienern. Aber durchaus viele, viele mit dem eleganten
Abendkleid. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich müsste einen Anzug in meinem Koffer, der langen Flug durch die Karibik. Also,
ich hatte ihn dabei.
Du hattest ihn echt dabei?
Ja, Wahnsinn. Ich hab's gewusst, ja.
Streber.
Definitiv. Ja, gut, ich wusste ja hier die Gala Night noch von der Euribia und dann habe ich gedacht, nimm schon doch mal mit. Ja.
Ernsthaft, ich täte mir schwer, also den Anzug mit in Urlaub zu schleppen, da wüsste ich nicht, also weiß ich nicht. Ich fand die Gala Night ja auch toll, ne? Ich hab's ja gesagt, das gab der Kreuzfahrt echt Würde und Eleganz. Ich fand's echt toll und bei einer europäischen Abfahrt würde ich sogar noch drüber nachdenken mit dem Anzug, aber jetzt in die Karibik, ich wüsste es nicht. 100%.
Ja, also es ist auch so ein Ding, gerade Karibik, USA, also nimm lange Klamotten mit, weil überall ist Aircondition an. Ja,
das stimmt.
Es war auch sehr, auch im Innenbereich, gerade sehr amerikanisch, es war oft relativ kühl, gerade beim Essen. Die haben natürlich die Gewohnheit, hier Aircondition ist an und das hat man dann auch gemerkt. Okay. Gerade wenn man viel innen sich aufhält, das sind lange Klamotten gar nicht falsch.
Gut. Jetzt wollen wir uns aber nicht nur innen aufhalten, sondern mal den Schlenker machen nach draußen. Ihr wart ja nicht nur auf dem Schiff.
Wo war ich denn überall?
Genau. Ja, wo warst du überall?
Genau. Also tatsächlich ging es in Miami natürlich los. Und dann kam das erste Highlight gleich am ersten Tag. Also es gab nicht mal einen Seetag, weil gerade mal ein paar, ich meine, es sind 60 oder 90 Meilen von Miami, haben wir festgemacht einen Ocean Key. Das ist die Privatinsel von MSC. Wo dann auch nur das Schiff exklusiv liegt. Man geht von Bord, die Jungs von der Bar bestücken dann die Bars und die vom Catering bestücken die Foodtrucks auf der Insel.
Das heißt, das Personal kommt dann auch von Bord sozusagen.
Die Insel wird betrieben auch von dem Bordpersonal. Deine Bordkarte gilt auch dort in jeder Bar. Und die Insel ist wirklich traumhaft. Es ist schon ein Eiland, muss man sagen.
Aber jetzt muss ich mir das vorstellen? Ein Schiff lag da oder lagen mehrere?
Nur, also da ist immer nur ein Schiff. Ist immer nur ein Schiff. Die haben ein Kai. Und da ist dann quasi ein MSC-Schiff hält dann am Tag an und dann ist das die Insel exklusiv nur für die Gäste.
Muss ich mir das vorstellen, wenn sich alle Gäste dann quasi auf der Insel verteilen, verteilt sich das dann auch gut oder ist
das
dann am Strand
sehr gut.
Wie quasi einer neben dem anderen?
Die Insel hat quasi 8 Strände, große und eine große Lagune innen, wo alles mit weißem Sandstrand ist. Liegen sind kostenlos, Sonnenschirme muss man mieten.
Okay.
Tatsächlich, es gibt Palmen, die sind allerdings so einen richtigen Palmenwald, haben sie natürlich noch nicht, weil es ist erst ein paar Jahre her, dass sie das alles angefangen und angelegt haben.
braucht also noch ein bisschen, bis die Insel sich wirklich...
Bis man genug Schatten hat, aber es ist tatsächlich eine Barfußinsel mit sehr weißem Sand, wirklich tolle Strände, wo jeder so ein bisschen eine Eigenheit hat. Türkisblaues Wasser geht kaum besser. So, also im Prinzip hast du da einen Seetag, aber verbringst den Seetag nicht auf dem Schiff, sondern verbringst den an Land auf einer Insel, die nur...
Aber das wäre jetzt genau so ein bisschen meine Frage. Als ich das erste Mal davon gehört habe, und das sind ja andere Reedereien auch, die so ihre Inseln in der Karibik haben, dachte ich mir, wie finde ich denn das? Denn auf der einen Seite, und vielleicht sind wir Europäer, und jetzt fange ich wieder an, die Klischees auszupacken, andererseits die Amerikaner, dass wir sehr an Kultur interessiert sind, an anderen Leuten, anderen Ländern und so weiter und so fort. Und all das habe ich ja auf so einem künstlich erschaffenen Eiland einfach nicht. Ne? Das ist ja weder natürlich gewachsen so, sondern das ist einfach designed. Nee. Ne? Also, der Designstrand.
Tatsächlich hast du an dem Tag etwas, das du eben sonst auf einer, wenn du jetzt eine 2 Wochen Karibik-Kleine Antillentour machst, dann hast du das nicht, weil du musst ja dann immer aktiv ins Taxi sitzen, dich an den Strand fahren lassen, da musst du gucken, ob was irgendwie ist. So, und was du jetzt da hast, einen völlig sorgenfreien Strandtag inklusive, wo du mal wirklich keinen Stress mit Ausflügen oder ich muss wieder rechtzeitig an Bord sein, weil tatsächlich kannst du das auf Ocean Key fast gar nicht verpassen, dass das Schiff los wird, weil ja jeder da, du merkst ja dann, wenn es losgeht.
Wenn alle aufstehen und gehen und man liegt noch,
Du bist nie weit weg vom Schiff, also fußläufig immer in maximal 10 Minuten bist du wieder zurückgelaufen. Ne? Es gibt aber auch auf der Insel dann so mit Golfcars, dann auch so einen kleinen Transport, so einen kleinen Shuttle-Service für die Leute, die nicht gut zu Fuß sind. Du hast da quasi so einen Strandtag. Ja, den du eigentlich hier sonst musst du dir den aktiv einbauen in dein
natürlich Ding und sagen, ich muss gezielt informieren, wo will ich hin und wo wäre ein Strand, der mir gefällt, und
wenn du normalerweise unterwegs bist, musst du erstmal gucken, wo will ich hin, wie komme ich da hin, brauche ich ein Taxi, wann muss ich wieder an Bord sein, was habe ich da für Infrastruktur, kriege ich da was zu essen, kriege ich da was zu trinken, muss ich vorsorgen. Du musst dich einfach informieren und das aktiv dann auch einbauen und sagen, okay, an dem Tag habe ich natürlich auch keine andere Chance, kulturell was anderes zu machen.
Ja.
Genau.
Das heißt,
und
aber
da kommst du auf eine Insel, da gibt es keine Kultur, da gibt es nichts anzusehen, da gibt es außer ein Jetski zu leihen oder dir ein Paddleboard zu leihen oder irgendwie tauchen zu gehen, nix. Ja, du kannst tatsächlich, du hast da deinen Strandtag automatisch geliefert. Ja.
Das heißt, ist aber unterm Strich, angenehm. Du fandest es gut.
Ich fand es mega. Und ich fand es total schade, dass es in der 2. Woche rausgefallen ist. Das hätte ich gerne nochmal gemacht.
Also, das war geplant, super. Das war eigentlich, dass man nochmal da hält, oder?
In der 2. Woche wollten wir da eigentlich auch noch halten. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, okay. Ich sehe schon,
da war was mit Sturm oder so. Ich erinnere mich dunkel.
Nee, tatsächlich. Okay, dann muss ich jetzt doch die Geschichte erzählen. Also tatsächlich, als wir in Miami ankamen, habe ich einen Anruf bekommen, beziehungsweise eine E-Mail von MSC, dass unsere Reise um einen Tag gekürzt wird. Und zwar, weil ursprünglich geplant war, dass das Schiff am neuen MSC-Terminal im Hafen Miami festmacht und dort dann quasi die Boarding stattfindet. Und leider wurde der Terminal nicht rechtzeitig fertig, sodass er in Betrieb gehen konnte. Also quasi der Berliner Flughafen im Miami Cruiseport.
Aber am Tag der Anreise ist natürlich schon sehr spontan.
Wir waren schon im Hotel, als ich quasi die Mail bekommen habe. Ja, also das war dann, wir hatten dann 3 Möglichkeiten. Entweder wir ziehen die Reise durch und MSC erstattet uns ein bisschen was und wir kriegen dann auch wir kommen einen Tag früher zurück. Das heißt, wir müssen eine Nacht ins Hotel und das Hotelkosten wurde auch von MSC übernommen.
Also ihr hättet nicht auf dem Schiff bleiben können.
Oder nein, das hätten wir nicht können. Also
weil ich sag mal, die nächste Reise wäre ja erst einen Tag später gestartet und damit ja auch erst verkauft worden. Also die Kabine hätte ja eigentlich frei sein müssen.
Was sie da tatsächlich geändert haben, weiß ich nicht. Sie konnten aber allerdings sonntags nicht ausschiffen, weil sie keinen Liegeplatz hatten mehr in Miami. Mhm. Ob sie dann, wann das Boarding für die darauffolgende Reise ging, das habe ich nicht rausbekommen.
Weil die hätten ja dann einen Tag früher anreisen müssen, gegebenenfalls. Ne? Also
haben sie sicher nicht gemacht, weil wir erst abends ankamen. Also wir anstatt jetzt morgens um 6, mich hat es jetzt echt gar nicht gestört, weil anstatt morgens um 6 waren wir halt abends um 9 schon in Miami.
Na gut, mach ich keinen Unterschied.
Taxi gestiegen, Hotel und war nicht viel Unterschied. Ja,
und also, um das Hotel suchen hat sich auch MSC gekümmert sozusagen.
Nein, nein, das habe ich selbst gemacht. Das
aber hätte MSC tun. Auch gemacht in dem...
Nee, nee, nur für die, die Anreisepaket gebucht haben, da haben sie es dann auch gemacht. Die waren zufällig auch im gleichen Hotel. Ja, okay. Tatsächlich, große Gruppe war relativ auch bei uns dann einquartiert, aber ich habe es dann einfach für mich gebucht, man kann ich ja,
okay. Ja, ja, ja.
Thema. Und ja, also tatsächlich wurde die Reise gekürzt um einen Tag und Ocean Key musste ausfallen dann aus dem Grund, dass wir früher zurück sein mussten. Ich glaube, wenn sie gewusst hätten, dass dann davor noch der Tag vorher Roatan auch ausfällt aus Wettergründen, hätten sie vielleicht Ocean Key auch noch einbauen können. Hätte ich wahrscheinlich schon früher gemacht, weil aus Gesprächen mit der Crew habe ich rausgefunden, dass die letzten Anläufe in Roatan immer schwierig waren. Also die letzten 4, 5 Anläufe
wettermäßig
ein Problem, ja, ja.
Okay, aber das heißt, dann gab es einen Seetag mehr.
Wir hatten dann quasi am Schluss von der Reise 3 Seetage am Stück.
Fast schon eine kleine Transreise.
Ja, ja, quasi. Also es war dann auch so ein bisschen so ein Wermutstropfen, was dann auch das Ganze so ein bisschen schade gemacht hat, okay. Weil wir tatsächlich von der zweiten Woche hatten wir nur Costa Maya und Cozumel als 2 Häfen in der zweiten Woche und 4 Seetage.
Ja, wobei Cozumel, also ich meine, ist für mich gefühlt auch so ein bisschen wie so eine künstliche Insel, weil im Prinzip, wenn du was sehen willst, musst du quasi mit der Fähre oder mit einem anderen Schiff ans Festland und Cozumel selber, das ist auch nur ein reines Spaß. Also da kannst du halt mit Strandbuggies rumfahren oder irgendwie, aber eigentlich ist das ja auch nur...
Ja, wir können auch gerne vorgreifen. Also ich sage da jetzt gerade kurz zu Cozumel. Es gibt in Cozumel auch so noch ein paar Maya-Ruinen, die sich lohnen anzugucken.
Okay, dann sind da die mit damals
eine Maya-Stätte entgangen. Mit einem Maya-Tempel. Die haben wir besichtigt, weil ich das so relativ spannend finde, was die Mayas da so alles hingebaut haben. Und das war tatsächlich spannend. Haben einen schönen Ausflug gemacht. Cozumel war super.
Also, ja, ich fand das auch nett, wobei wir haben damals eben nicht viel gemacht, weil es wurde nicht angeboten und ich habe mich auch damals noch nicht so mit informiert. Und eigentlich waren alle spannenden Ausflüge halt wirklich auf dem Festland. Ne? Also von daher.
Ja, gut, du kannst natürlich von Cozumel aufs Festland und dann gehst du hier zu den Ruinen in, wie heißen sie? Jacobin. Jacobin war in. Ja. Du weißt, welche ich meine.
Ja.
Die ganz großen. Chichen Itza.
Genau, die auch an der Küste liegen sozusagen, ne?
Chichen Itza, das wären 9 Stunden Ausflug gewesen, mit allein 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück.
Ja, ist schon.
Das wäre so eine Tour gewesen, die wir eigentlich immer versuchen zu vermeiden.
Mhm. Okay, das habe ich vorgegriffen auf Cozumel.
Wir haben vorgegriffen auf Cozumel. Wir waren in Ocean Key, ja. tatsächlich, wie gesagt, fiel aus in der zweiten Woche. Wäre ich gerne nochmal hin, war auch eins der Highlights.
Aber jetzt muss ich nochmal, jetzt gehe ich doch nochmal zurück zu Ocean Key. Hypothetisch, ne? Gibt es natürlich nicht. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, die Reedereien oder die eine Reederei, egal welche, sagen würde, komm, wir machen jetzt mal noch 3, 4 von diesen Inselchen irgendwo in der Karibik verstreut. Und fahren nur diese Inselchen an. Jeder hat halt einen anderen Charme, einen anderen, bisschen einen anderen Charakter. Könnte das eine Reise sein, die funktioniert?
Nee, aber weißt du, was daran funktioniert? Warum es auch jeder macht? Also sowohl Norwegian als auch Royal Caribbean haben ja ihre eigenen Inseln gebaut.
Und auch Carnival hat ja auch eine eigene. Die
einen haben Kokoki und Carnival hat jetzt auch eine eigene. Also die haben ja eigentlich alle ihre, diese eine Insel, die eben diesen einen Strandtag noch dazu beschert, wo sie natürlich auch, muss man auch sagen, an dem Tag gehst du in denen ihren Läden shoppen. In dem Tag gehst du
Umsatz.
An denen ihre Bars. Ja. Ja, auch die Zusatzgetränke, die du da trinkst oder wenn du kein Getränkepaket hast, das Getränke, die du an Bord bezahlst, die bezahlst du da genauso. Das Geld bleibt ja quasi bei der Reederei. Und deswegen hat ja auch jede Reederei inzwischen ihre Insel. Was ich allerdings im Gespräch mit anderen Gästen, auch vor allem US-Gästen, rausgehört habe, dass Ocean Key da mit die schönste ist.
Okay.
Also viele sagen, Ocean Key ist von der Anlage und vom wie es gemacht ist mit eigentlich die schönste und die beste. Also die sagen alle hier, Kokoake kannst du dagegen vergessen.
Also großer und Pluspunkt für MSC.
Ja, muss man auch sagen. Dass mal eine Müllkippe war und da das alles renaturiert wurde, Respekt, was sie da auf die Beine gestellt haben.
Ich muss gerade überlegen, aber nein, auf den also ich meine, Aida als Carnival-Tochter, ist die Frage, ob man irgendwann die Insel auch nutzen wird von Carnival? Ich bin gespannt.
möglich oder ob Tom Cruise vielleicht mal die von Royal Caribbean anläuft. Wobei ich glaube, während Corona gab es da so Absprachen. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste mal noch googeln. Ich meine sogar, die sind sogar Ocean Key angelaufen, dass MSC während Corona da Möglichkeiten geschaffen hatte. Können wir in einem anderen Podcast mal drüber reden.
Aber das heißt, aber du würdest trotzdem, auch wenn es noch so schön war, wenn es jetzt quasi eine Reise mit 3-4 dieser Inseln gewesen wäre, hättest du gesagt, oh nein. Hypothetische Frage, aber die Frage ist ja...
Hypothetische Frage, also
warum komme ich drauf?
Ich sehe natürlich auch gern Land, Leute und Kultur, probiere gern
die europäische Sachen. Brille.
Wenn ich nur die Insel habe, dann hast du das natürlich nicht. Badeurlaub, rein Badeurlaub kann ich auch anders machen.
Naja, so aber also es hat mal jemand, es ist schon lange, lange her, hat mal gesagt, naja, es gibt auch halt Gästegruppen, da könntest du auch quasi 5 Tage im Kreis fahren und die wären auch happy. Ja, also...
Natürlich.
Und wenn dann sozusagen nochmal 4-mal davon noch eine Insel mit ins Spiel kommt, aber ist jetzt mal nur so ein Gedanke, der mir gerade kam, ich wollte einfach mal so einen Raum werfen, aber ist ja erstmal kein Thema, das aktuell ist.
Ja. Also für mich wäre es nichts, aber tatsächlich den einen Tag, den habe ich geliebt tatsächlich. Also so dürfte bei mir bei jeder Tour dabei sein, so einen Tag, wo ich um nichts kümmern muss, um keinen Transfer, um keinen Ausflug, sondern einfach von Bord gehen.
Das heißt, wenn jetzt AIDA oder mein Schiff das in ihre Route mit einbauen würde, fändest du es gut?
Ja, definitiv. Also den einen Tag fand ich super. Und den zweiten Tag in der zweiten Woche hätte ich auch noch genommen. Also das so. Okay. Also das ist schon noch so ein Highlight, wo einfach komplett anders ist wie ein normaler Landgangtag. Ja,
weil es halt eben so ganz anders ist. Ne? Es ist halt in der Tat Schiff an Land. Ne? Also Schiff genau. Viel, also ja. Du weißt, was ich meine. Ja, also
gut. Okay. Gut, geh mal einfach weiter. Nächster Tag war dann direkt auf den Bahamas, Nassau. Ja, weiß nicht, ob du da schon warst.
Nein, Bahamas bisher nicht.
Tatsächlich hab ich im Vorfeld mich mal ein bisschen kundig gemacht, was ich mache. Hab gesagt, okay, die erste Woche haben wir so eher weniger Kultur, das ist Bahamas. Gehen wir einfach mal so von Bord und schauen mal, wo es uns hin verschlägt. In Nassau ist jetzt nicht so mein Highlight gewesen. Es gibt da ein schönes Piratenmuseum, wo nicht so viel Eintritt kostet, das fußläufig zu erreichen ist. Es gibt so ein Markthalle, den Strohmarkt, den man sich angucken kann. Was auf den ganzen Touren jetzt gerade auch bei den Amerikanern auffällt, was mir vorher in der Karibik an kleinen Antillen nicht so derbe aufgefallen ist, die haben ganz oft schon die Häfen, die sind ausgebaut wie so Vergnügungsparks. Ja. Ein Shop nach dem nächsten.
Dass du quasi gar nicht groß ins Landesinnere musst, sondern du bist schon am Hafen.
Zum Teil sind da ganze Ressorts reingebaut mit Pools und mit Bars und allem drum und drin, dass du gar nicht noch in die freie Welt quasi musst. Du bist im Hafengebiet immer noch drin, ne, und hast dann quasi wie so ein Vergnügungspark um dich rum. Das war in Nassau auch. Wir sind aber natürlich dann da relativ schnell raus, weil da ist natürlich auch die Touri-Preise entsprechend.
Natürlich.
Ansonsten Nassau ist ja ein bisschen dreckig, ein bisschen karibisch. Kann man angucken. War jetzt nicht mein Highlight. Es gibt dann noch so eine Treppe, die man angucken
kann. Das heißt, der Name Bahamas verspricht mehr, als die Realität hält.
Genau, ich habe mir unter den Bahamas ein bisschen mehr vorgestellt, aber wahrscheinlich hätte ich mich da ins Taxi setzen müssen und einfach mal auch aus Nassau rausfahren und mal die Insel
angucken. Bei Bahamas denke ich nämlich auch erstmal an schöne Strände und Wasser. Und
hat jetzt die Hauptstadt, hat mich jetzt nicht ganz weggehauen, aber wie gesagt, es war auch nicht unser Plan. Wie gesagt, das Museum war ganz nett und auch so kann man fußläufig da zumindest was angucken. Tag drauf ging es dann schon weiter nach Puerto Rico, San Juan.
Mhm. Also quasi gefühlt auch, Amerika?
Ja, richtig. Auch da sind wir fußläufig von Bord, weil ich da im Vorfeld mich auch ein bisschen schlau gemacht habe. Da gibt es ein großes Fort, das auch als Museum ist. So eine Festung, die so über mehrere Jahrzehnte, eher Jahrhunderte immer wieder vergrößert wurde, und da kann man auch so ein bisschen gucken, wie so früher die Piraten, wenn sie die Städte angegriffen haben und so, und so ein bisschen nachfühlen. Auch als Museumseintritt, als Museum gemacht, also so Nationalparkmäßig, kostet nicht so viel Geld, okay. Ich glaube $10 für beide Forts, die es da gibt. Und auch da sind wir einfach von Bord, haben uns das angeschaut, schöne Bilder gemacht, war super interessant. Dann sind wir an der Stadtmauer entlang zum zweiten Fort, das dann noch an der Spitze von der Insel lag. Haben wir das dort auch noch angeguckt. Und das Tolle war an dem Tag, war auch gleichzeitig noch das Fest vom heiligen San Sebastian, das ja auch oft gefeiert wird. Auch in der Kanarischen Inseln wird das groß gefeiert. Ich war schon mal auf La Gomera am gleichen Tag, wo dann ein großer Festumzug war. Und auch da ist das so eine Festivität, die geht 4 Tage. Die feiern das riesig auf Puerto Rico. Und da waren die ganzen Schüler hatten frei und innen gab es dann einen großen Festumzug und überall gibt es Essens- und Trinkstände und so. Und da haben wir uns halt durch die Stadt treiben lassen und haben so ein bisschen das Festfeeling mitgenommen und so. War sehr, sehr schön. Also hat mir sehr gut gefallen. Fand ich tolle Destination, um das mal ein bisschen so wirken zu lassen. Deutlich schöner, als jetzt mir Nassau gefallen hat, auch als Stadt. Ja.
Okay.
Genau. Ja. Nassau, Bahamas und dann natürlich hatten wir als letzten Hafen auf der ersten Woche war die Dominikanische Republik und zwar im Norden Puerto Plata. Mhm. Puerto Plata kannte ich schon, ich war schon mal dort im Urlaub. Da steht ja auch so eine große Christusstatue wie jetzt in Rio de Janeiro oder in Funchal, also auf Madeira. Mhm. Und ja, da kann man dann entweder mit der Seilbahn hoch, da oben gibt's dann einen botanischen Garten, der wunderschön ist. Wir hatten uns allerdings dazu entschieden, in die Ocean World zu gehen. Das ist so ein Vergnügungspark, wo man dann schnorcheln kann, wo man zum Beispiel mit Haien schwimmen kann und wo man auch mit Delfinen schwimmen gehen kann.
Das habe ich gesehen, die Bilder von euch.
Ja, meine Frau war da total happy. Also die macht eh immer sehr gern was mit Tieren und da war tatsächlich, wir durften da fast eine Stunde mit Delfinen im Wasser sein und das war mega.
Also
war echt super.
Erzähl es zu Ende, dann mache ich noch eine kleine Anmerkung dazu.
Ja, genau. Also natürlich, klar, bei Delfinen denkt man immer, oh, müssen die mit Touris und überhaupt und so. Und es war auch, unser Bedenken. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mit Tieren wird nicht gut umgegangen, dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Beziehungsweise, das heißt, dann will ich damit nicht das noch forcieren. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie in Santorini mit dem Esel da hochreiten, weil die werden so schlecht behandelt. Würde ich
oder
nie
das
machen,
Kamelreiten auf Lanzarote oder wie auch immer. Ja.
Genau, also ich muss schon das Gefühl haben. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, die Delfine müssen nicht, die machen das alles spielerisch. Da hat jeder Delfin einen Trainer und die müssen auch nur mit einer Gruppe Touris am Tag arbeiten und dann dürfen die wieder in ihr Ruhebereich. Und wenn die keine Lust haben, dann machen die das auch nicht. Also die können die ja nicht zwingen, du musst jetzt da irgendwie mit denen was, die rufen die dann und wenn sie nicht wollen, dann wollen die nicht und dann macht's halt ein anderer.
Also kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich habe das Ganze mal auf den Cayman Islands gemacht und hatte auch so ähnlich, wie kann man das wirklich machen? Und was mich dann vor Ort, als wir dann wirklich dort waren, überzeugt hat, ist, dass die halt nicht in irgendeinem, ich sag mal, Schwimmbecken waren, sondern das war im Prinzip eine Meeresbucht, die halt abgetrennt war. Und ich sag, also diese Abtrennung, die ging vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter übers Wasser hinaus. Also für einen Delfin keine echte Hürde. Wenn der gewollt hätte, hätte er einfach auch da rausspringen können. Ne? Also, und ja, wie du schon sagst, im Prinzip, die haben das, da gab es keine Befehle von den Trainern, sondern du warst im Wasser und dann kamen die einfach zu dir und wollten mit dir spielen. Ne? Also wirklich der Spieltrieb der Delfine selber und das war ein gigantisches Erlebnis damals, ja.
Also die hatten da schon, die hatten da schon ein paar Sachen antrainiert, wo sie dann eben mit den Touris immer gleich machen, aber auch für die Fotos dann natürlich,
weil
die
leben
von den
Fotos
mehr oder weniger, ja. Aber tatsächlich gehen die sehr, sehr gut mit den Tieren um, das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Also das kann ich
voll und ganz. Tolle Erfahrung. Genau. Ja, tatsächlich ging es dann schon wieder zurück nach Miami. Da hatten wir, wie in jedem US-Hafen üblich, wenn du Transit machst oder wenn du wieder zurückkommst, muss beim US-Hafen müssen ja alle Gäste von Bord, bevor neue Gäste drauf dürfen.
Auch wenn du weiterreist,
das heißt, wir mussten, quasi. Auch wenn du weiterreist, musst du trotzdem von Bord. Du kannst nicht warten, bis dann die neuen Gäste alle an Bord sind. Im US-Hafen wird das Schiff immer leer gemacht, bevor wieder frische Gäste an Bord gehen dürfen. Das heißt, auch die an Bord bleiben, dürfen zwar die Kabinen behalten, aber müssen an dem Tag von 9 Uhr morgens bis um 12 Uhr mittags von Bord sein, dass die Authority da durchgehen kann und alles checken kann. Und wir hatten dann haben natürlich die Gelegenheit genutzt und dann Everglades-Ausflug, der ja in Florida irgendwie dazugehört, dazu gebucht, auch bei MSC. weil es dann, es war einfach das Einfachste, in die Everglades zu kommen. Hätte ich natürlich auch bei Get Your Guide oder bei wo auch immer buchen können, ja. Aber bei MSC war der bezahlbar, war von der Zeit her in Ordnung. War ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt in die Everglades. Da fährst du dann dort vor Ort so halbe, dreiviertel Stunde mit so einem Airboot, wie man es halt kennt, ja, mit den Propellern und so weiter, da durch die Everglades und guckst, ob du irgendwie einen Kroko oder einen Alligator sehen kannst.
Habt ihr welche gesehen?
Wir haben tatsächlich einen Alligator gesehen, aber das Tolle ist, da wo das stattfindet, da gibt es danach auch noch eine Alligatoren-Show.
Okay, spätestens hat man sie gesehen.
Und der hat wahnsinnig viel, sind auch Freiwillige, der hat dann auch wahnsinnig viel erzählt, wie es dann da in Florida ist mit den Alligatoren. Und tatsächlich ist es dort so, wenn jetzt zum Beispiel einer sich verirrt in ein Wohngebiet und der plötzlich auf deiner Veranda sitzt, dann rufst du da irgendwo an und entweder kommen die von diesem Habitat, die dann die Alligatoren retten und einfangen und dann eben versorgen. Oder es kommt halt ein Jäger, der dann vom Staat bestellt ist oder vom Staat zugelassen und der tötet den dann. Ja, ist leider so. Mhm. Da gibt es auch die Möglichkeit, die gefangenen Alligatoren wieder auszuwildern, besteht laut US-Recht gar nicht.
Okay.
Also das heißt, die gefangen werden,
dürfen gar nicht
in Gefangenschaft. Und die kommen dann in eben so eine Auffangstation, wo sie die aufpäppeln und auch versorgen. Und die, mit denen, wo sie da so das Gefühl haben, die sind da tauglich dafür, die werden dann aussortiert und die dürfen dann am Tag einmal so eine Show machen. Nachdem die Leute da von ihrem Airboat kommen, dann kriegen sie halt gezeigt, hier Alligator, da und da, und da erzählt dann halt relativ viel. Macht mal das Maul auf und steckt mal die Hand rein und so. Ganz interessant, ja. Aber muss man auch mal gesehen haben, ne? Das war's dann an dem Tag schon. Und wie gesagt, die zweite Woche war ja dann relativ gekürzt.
Seetagswoche.
Ich sehe gerade, die Uhrzeit rennt. Es ist ja auch relativ frisch. Ich bin erst vor 4 Tagen gelandet. Von dem her sind halt die Erinnerungen auch noch ziemlich da. Auf jeden Fall Seetagswoche tatsächlich, wie du gesagt hast, die auch eh schon gekürzt war. Wir hatten dann tatsächlich nochmal das Problem das war ja in der Dominikanischen Republik, da haben sie auch den Tagesausflug gekürzt, weil eben wegen Wetter. Auf jeden Fall, zweite Woche ging dann los mit dem Seetag und ging dann nach Costa Maya in Mexiko. Dort haben wir auch wieder was Kulturelles gemacht, die Ruinen von Chaco Ben haben wir da angeschaut. War die erste Stunde auch super, so um die Ruinen und da rumzuklettern. Und dann kam ein Regenguss, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Das haben wir nicht vom Schiff mit dem Ausflug von MSC gemacht, sondern über einen anderen Anbieter.
Okay.
Es hat super geklappt. Wir hatten einen Transporter und eben da war dieses Schweizer Paar dabei. Wir waren nur zu viert. Also eine kleine Gruppe.
So.
War mega gut. Wie gesagt, wir haben das dann angeschaut, aber wir waren dann wirklich nass bis auf die Knochen. Ich habe noch nie so einen Regenguss erlebt. Und man, anders als man es in der Karibik gewohnt ist, wo man denkt, okay, nach 10 Minuten, Viertelstunde
ist
Spuk vorbei. Es hat eine Stunde lang durchgeregnet, mindestens. Ja. Also es hat wirklich geschüttet wie aus Eimern. Ich war nass, wie wenn ich in Wasser gesprungen wäre. Wir hatten dann auch gar keine Lust mehr. Und da hat der Guide gesagt, ja, da wo ihr jetzt noch hingeht, da ist eher hell. Da ging es dann an die Lagune von Bacalar. Das ist diese 7-Farben-Lagune. Es gehört zu den Zenoten. Zenoten sind so große
diese Unterwasserhöhlen,
Löcher im Boden.
Ne?
Diese Unterwasserhöhlen, die quasi durch den Einschlag vom Yucatan, durch Sekundär-Asteroiden oder abgebrochene Stücke sich gebildet haben im Boden und dann mit Süßwasser aufgefüllt haben. Und da gibt es eine ganz große, wo es dann 7 verschiedene Farben gibt. Da sind wir dann auch noch gute 2 Stunden drauf rumgepaddelt, durften dann noch baden gehen und auch ganz interessant, hat aber viel drüber erzählt. Ja, und dann war der Tag in Costa Maya auch schon gut vorbei. Tag später ging es dann auch nochmal wieder Mexiko angefahren in Cozumel, da haben wir es ja vorhin schon davon gehabt. Da haben wir auch eben diese Maya-Ausgrabungen vor Ort angeschaut. Das war so ein Kombi-Ausflug, gleichzeitig gab es noch ein mexikanisches Mittagessen. Und den haben wir tatsächlich über MSC auch gebucht. Und dann gab es noch natürlich, wenn man mal in Mexiko ist, man muss eine Tequila-Verkostung machen. Und in Cozumel wird auch viel Schokolade verarbeitet und da gab es dann auch noch eine Schokoladenverkostung. Also es war so Kultur mit Schokolade, mit Mittagessen.
Klingt gut.
War auch sehr, sehr nett. Also war gut. Tequila war auch sehr, sehr lecker, aber dann doch zu teuer, um es mitzunehmen. 250 Milliliter, 65 Euro.
Das ist ordentlich.
Da kriege ich für diese Menge an Alkohol kriege ich hier andere Sachen kredenzt, ja. Wo ich dann sagte, definitiv. Nee, als Urlaubsmitbrinkel, der kann so gut sein, wie er will.
Ja. Gibt andere.
Genau, und dann starteten wir in den Seetag Richtung Roatan, beziehungsweise dann ging es nach Roatan. Als wir dann morgens, saß ich noch im Sonnenschein und von jetzt auf nachher sind wir in Sturm reingefahren, neblig, trüb und das Wetter wurde immer schlechter und dann folgte natürlich dieser vorhin schon besprochene Spa-Tag und auch die Rückreise Richtung Miami, dann mit quasi am Stück drei Seetage.
Ja.
Wenn man den Roatan-Tag als Seetag zählt, waren es dann drei Seetage am Stück, genau. Und so haben wir auch schon die Stops ein bisschen abgefespert, tatsächlich. Und da siehst du jetzt auch, warum ich sage Licht und Schatten, weil natürlich in der zweiten Woche mit nur zwei angelaufenen Häfen dann doch ein bisschen dünn war.
Aber alles in allem, also Schiff, Ziele.
Urlaub, wie immer.
Urlaub, ja gut. Ich habe über die Zeit, in der Zeit, wo du gesprochen hast, aber auch nochmal ganz kurz recherchiert, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben, über die Insel von Carnival. Weil ich war jetzt, ich hatte irgendwie Erinnerung, dass Ida die schon mal angefahren hat oder auch nicht. Ich wollte wissen, wo sie liegt. Also, die Insel Half Moon Cay, die aber jetzt umbenannt wird in Relaxaway Half Moon Cay, liegt in der Tat auch in der Ecke von den Bahamas. Was übrigens erklärt, warum AIDA da halt nicht regulär hinfährt, weil liegt nicht auf den üblichen Routen. Könnte sein, dass sie irgendwann mal angefahren worden ist, als damals die Nordamerika-Touren quasi ja auch von New York runter in die Karibik da dran vorbeigekommen sind. Ich möchte es nicht beschwören. Ich habe nur irgendwie so eine Erinnerung. Aber die Insel wird gerade aktuell neu, wie soll man denn sagen, renoviert, saniert. Ist ja kein Haus, aber ist man macht sie neu. Vermutlich, weil vielleicht andere wie MSC da was jetzt in Maßstab gesetzt haben. Und sie wird erst im Sommer 2026 wirklich richtig fertig sein. Was ich mir aber, wenn ich es mir angucke, auf Google Maps feststellen kann, ist, ja, ich glaube in der Tat, Ocean Cay oder Ocean Key ist erstmal schöner, weil einfach durchgestylter. Was aber die Insel von Carnival mitbringt, ist einfach ganz viel natürlichen Wald oder Grün.
Ja, das ist auch schön.
Und ich glaube, das ist natürlich, gibt dem Ganzen so ein bisschen, ich lässt sich Google Maps nicht gucken, ob es Palmen sind oder wie auch immer, aber ist auf jeden Fall viel, viel Grün. Aber in der Tat, würde ich wahrscheinlich sagen, ist die von MSC auf den allerersten Blick die attraktivere. Man darf gespannt sein, was Carnival verändern wird bis 2026. Was sie auf jeden Fall machen werden, ist den Anleger ausbauen, dass auch die neuen großen Schiffe anlegen können. Das können sie wohl bisher nicht. So, so viel zur Insel. Wollte ich immer noch nachliefern, weil wir halt gerade drüber gesprochen haben.
Tatsächlich Ocean Cay oder Ocean Key, es gibt beide Aussprachen sind, glaube ich, richtig.
Ich hätte jetzt immer intuitiv K gesagt, weil es C-A-Y geschrieben ist. Damit wäre es für mich das K. Aber jeder, den ich höre und ich inkludiere MSC-Mitarbeiter, sagen immer Key. Und denke mir, na, die werden es wissen. Ja. Das ist ja deren Insel. Ja, also wie auch immer. Wir wissen, also was
ich meinst. Ich habe auch an Bord von der Crew beides gehört. Und selbst in den Videos von MSC, die permanent im Fernseher auf- und ablaufen.
Key.
Beides.
Ah, okay.
Gibt auch Ocean Cay.
Wer es gerade macht.
Tatsächlich. Also je nachdem, wen man erwischt. Auch bei den Amis, wenn es hier um die Florida Keys geht, da gibt es auch viel diese Cay-Bezeichnung. Also auch da ist Cay und Key. Ich glaube, das ist ein bisschen Slang.
Ja vermutlich.
Beides.
Aber also das Konzept finde ich spannend und vielleicht muss ich irgendwann mal auch eine Karibikreise machen mit einem der Anbieter, die halt so eine private Insel haben und dann vielleicht auch MSC. Mal gucken. Aber dann die World-Klasse, die aber, weiß ich gar nicht, fährt die in der Karibik? Müsste ich mal gucken.
Warte mal noch, in 4 Monaten wird die World America getauft.
Du meinst, sie könnte als Fahrgebiet...
Aktuell gibt es ja die World Europa, die ist ja schon unterwegs. Die ist ja im Mittelmeer und in 4 Wochen kommt die World America und ich meine, nächstes Jahr kommt dann die World Asia.
Die aber auf der Webseite von MSC, zumindest von den Bildern her, erstmal ein bisschen kleiner aussieht. Selbes Design, aber vielleicht ist auch das Foto irgendwie anders gemacht oder das Rendering anders gemacht.
Die sind gleiche Klasse, weil die Idee ist ja quasi auf jedem Kontinent eine Weltklasse zu stationieren.
Ah, man darf gespannt sein.
Ob eine World Africa kommt, weiß man nicht, aber...
ja, wobei man sagen muss, also die Zwangs, jetzt bin ich wieder ganz kurz bei AIDA, wobei es trifft ja alle Reedereien eigentlich, die sonst eben durch das Rote Meer in ihr asiatisches Fahrgebiet fahren, die Touren um Afrika drumherum sind, was ich so höre, auch ganz gut gebucht. Also das sind halt auch mal Ziele, die halt abseits...
Sind auch
super,
da sind auch tolle Ziele dabei. Ja. Ne? Wann kommt man denn schon mal mit der Mein Schiff oder mit der AIDA nach Mauritius oder
Namibia auf die Seychellen, oder sowas, ja? Ja, gut. Seychellen und so, das machen sie ja schon alle 2 Jahre im Wechsel mit Asien. Das gibt es schon noch mal regelmäßig, aber gerade so Südafrika, Namibia, jetzt nicht gerade im Rahmen einer Weltreise, sondern als reguläre Transreise. Ja, also super. Ja. Und Ja,
also wenn du mich jetzt fragst, würdest du diese Reise nochmal machen? Ich habe es ja wegen Routing ausgesucht, das war ja der Hauptgrund.
Wie wir immer sagen, sollte ja auch der Hauptgrund sein für die Wahl einer Reise. Ne?
Tatsächlich würde ich dieses Routing wahrscheinlich nicht mehr wählen. Was mich jetzt noch zum Beispiel mal irgendwann, wenn du mal Bahamas, ich finde immer wahnsinnig spannend, von New York über vielleicht so an der US-Küste entlang über Port Canaveral und was es da noch alles gibt, Norfolk oder so, mit einem Bahamas oder 2 Bahama-Tagen und wieder zurück nach New York. Das wäre vielleicht sowas, was ich mir noch auf die Fahne schreiben würde. Und wenn ich tatsächlich in die Karibik will, würde ich wahrscheinlich wieder eine kleine Antillentour, vielleicht mal mit den ABC-Inseln.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe sowohl die kleinen Antillen jetzt schon mehrfach bereist und einmal auch Mittelamerika, also mit Cozumel und Belize und so weiter. Ich bin ein Freund der kleinen Antillen. Und gerade die ABC-Inseln, also hat das ein Traum. Ja, also wobei A und B mir besser gefallen als C.
Ja, die ABC-Inseln fehlen mir noch auf der Liste, aber tatsächlich so die kleinen Antillen fand ich schon ganz super. Und die sind auch noch nicht ganz so sehr in diesem amerikanischen Dunstkreis drin, das merkt man dann.
Es ist für die Amerikaner schon wieder fast schon zu weit weg wahrscheinlich.
Gerade wenn man jetzt so in Dominica oder St. Vincent ist, da ist dann doch nicht ganz so krass. Ja.
Es ist halt von Miami-Staaten schon wieder ein gutes Stück. Ne? Es ist halt,
die sind auch noch nicht so erschlossen, weißt du? Ich fand das mit diesen großen Hafen-Resorts beinahe schon gruselig. Gerade Dominikanische Republik, das war ja mega, da kannst du ja verlaufen. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, also La Romana, war ich das erste Mal vor 21 Jahren, Gottes Willen. Mhm. Da war nicht viel. Da war irgendwie so eine kleine Halle, also ein überdachter Bereich für den Check-in und das war's.
Das ist ja immer noch nicht.
Ja doch, mittlerweile ist da eine riesen Poolanlage und
ja, also, das ist nicht mal ansatzweise wie dieser Tahino-Hafen im Norden in Puerto Plata und die haben ja 2. Da gibt es ja auch noch Amber Cove. Die haben ja 2 Häfen, die können bis zu 5 Schiffe am Tag.
Wow.
Ja, also da La Romana ist für ein Schiff, maximal vielleicht 2
auf
der anderen Seite.
Aber da hat sich trotzdem auch viel getan, ne, in den Jahren.
Ja, ja,
ne?
Also das schon, aber das ist nicht mal ansatzweise, wie jetzt zum Beispiel dieser wie gesagt, da wo wir waren, in dem Tahino-Hafen, der war irre. Ja, also völlig, und ich bin da kein großer Fan von diesen großen Hafenanlagen, weil ich ja eigentlich sehen will, wie es da vor Ort ist. Ich mag das, wenn es nicht so erschlossen ist.
Aber ich glaube, da ist der Unterschied wieder eben zwischen europäischen Gästen und eben amerikanischen Gästen, wie der Klischee ganz weit draußen. Aber ja, ich glaube, da ist einfach ein anderes Bedürfnis da, ne? Also ein anderer Wunsch, wie man Urlaub verbringt, ja, also... Ich meine, das sieht man ja an den Schiffen selbst, die großen amerikanischen Schiffe, die halt wirklich den Entertainment-Park auf See, deinen Europa-Park auf See, den du dir immer noch wünschst. Ja, das ist ja dort und das wirst du auf einem deutschen Schiff vermutlich nicht so schnell finden. Außer die Welle schwappt auch zu uns nach Europa rüber, wer weiß.
Genau. Was man vielleicht noch abschließend sagen kann zu MSC, ansonsten natürlich ist es alles immer, wie wir es schon oft gesagt haben, ein bisschen trubeliger, ein bisschen vielleicht chaotischer, aber es funktioniert. Ja? Was ich nicht so, ich hab relativ lange gebraucht, bis ich mich an die App gewöhnt habe. Muss ich auch sagen, App ist eigentlich ganz gut und übersichtlich, wenn man mal weiß, wo man was findet. Bis man das weiß, sucht man. Und dann hat man zum Beispiel gerade gebuchte Ausflüge oder gebuchte Leistungen, die findest du an zwei unterschiedlichen Stellen. Und dann sind aber an der einen Stelle nicht alle und an der anderen Stelle nicht alle. Es ist einfach nicht, die haben eigentlich ein Produkt, was gut wäre, aber es ist nicht zu Ende gedacht und nicht zu Ende gebaut.
Aber das ging mir auf meiner AIDA-Reise jetzt genauso, weil die App hat teilweise Bestandteile, die halt wirklich App auf dem Handy sind und manche Sachen, die quasi innerhalb der App in so einem Webbrowser, den man aber nicht sieht, quasi vom Bordnetz geladen werden. Und manchmal fehlt halt wirklich die nahtlose Anbindung und du musst manche Dinge wirklich suchen und über quasi einen kleinen Umweg erst dahin kommen. Also da hat auch AIDA noch ein bisschen was zu tun.
Ja, die App bei AIDA fand ich auch nicht so gut, stimmt.
Ja, also weil sie halt so zwei Elemente hat und
Wobei ich ja sagen muss, die App von MindShift fand ich ja immer toll und ich war immer so begeistert, dass das alles aus einem Guss funktioniert. Sie verändern es ja dauernd. Ja. Jedes Mal, wenn ich auf Schiff bin, ist es schon wieder anders.
Ja. Was ja aber erstmal gut ist, wenn man sich anpasst. Ne? Also das ist ja
Wenn ich was Gutes habe, meistens verschlimmbessern sie es halt. Ja. Wenn ich was Gutes habe, dann wird es meistens nicht immer viel besser. Ja. Egal, wie auch immer. Jetzt haben wir uns total,
Die zwei Stunden machen wir jetzt noch voll. Nein,
ja,
also.
Das kriegen wir hin.
Ja. Also, weil.
Aber ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, ob wir aus der einen Folge Teil 1 und Teil 2 machen. Einmal Schiff und einmal Ausflüge.
Als wir mit dem Schiff aufgehört haben, waren wir fast bei einer Stunde.
Und das vielleicht zeitnah, ja, und das dann quasi zeitnah als Teil 1 und Teil 2 vielleicht an einem Tag oder innerhalb von 2-3 Tagen dann veröffentlichen.
Ja. Ja.
Machen wir es wahrscheinlich.
Ja.
Anhören angenehm.
Keine Folge ohne.
Und jetzt unser Seemannsgang.
Ja, wir sind ja mittlerweile beim Buchstaben B angekommen nach über einem Jahr. Ich habe mir mal einen Begriff jetzt genommen, der vielleicht für viele ganz trivial ist und für jemanden, der neu an Bord ist, dann doch noch nicht so, weil ich dann doch immer wieder von Zimmer und Etage höre. Und wir haben ja schon gelernt, ne, wir reden auf dem Schiff von Deck und Kabine und Steuerbord und Backbord statt links und rechts. Und jetzt habe ich noch einen mit B, nämlich das Bug. Oder den Bug, nicht das Bug, der Bug. Was im Prinzip der vordere Teil des Schiffes ist, im Gegensatz zum Heck, dem hinteren Teil des Schiffes. Beim Heck lässt sich es noch gut merken, ne, mit dem H. Beim Bug, ja gut, da muss man sich dann doch merken. Also, wer vorne aufs Schiff, auf dem Schiff hin will, muss zum Bug gehen. Und dann haben wir heute doch wieder eine ganze Menge erfahren.
Gelernt. Ja.
Ja, also wenn es jetzt doch zwei Folgen werden, dann fehlt in der ersten Folge die Verabschiedung. Die haben wir jetzt quasi dann hiermit gleich nachgeholt. Wir hoffen natürlich, dass ihr wieder Spaß oder Gefallen unserer Folge gefunden habt und auch beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es um tolle Geschichten aus der Kreuzfahrtwelt geht.
Ich wollte eigentlich zu Bug noch was sagen. Ich wollte dich
so.
nicht unterbrechen.
Dann mach.
Ja. Und zwar, weißt du auch, was Bug auf Englisch heißt?
Also ich weiß, dass die Begriffe Bow und Stern im Englischen die Begriffe sind, wobei da schmeiße ich sie wirklich ineinander.
Tatsächlich verbreitet, ja. Und was ich da auch immer, Heck zum Beispiel, als Stern ist das eine, ja. Aber es gibt auch Aft, bei MSC heißt es immer Aft. Ja, also ganz komisch, muss man sich auch dran gewöhnen, weil wenn man natürlich, ist übrigens auch MSC, ich habe jetzt vorhin das noch, ich hätte noch ein bisschen was erzählen können, tatsächlich der deutschen Sprache, man sollte der englischen Sprache durchaus mächtig sein, wenn man eine US-Reise macht mit MSC. Es war quasi keiner an Bord, der Deutsch sprach, obwohl die ganz, ganz wichtigen Durchsagen, die in die Kabine übertragen wurden, tatsächlich auch in Deutsch übertragen von ich glaube, ein Luxemburger oder was.
Aber würdest du sagen...
Ohne Englisch schwierig.
deutsche Gäste bewusst wahrgenommen, einige, oder war das schon eher...
Ja, tatsächlich, also wir hatten ja im Dining, wir hätten noch ein bisschen reden können, wir haben im Dining Room
das Thema
tatsächlich...
Das kann auch zwischendrin kommen, wir können gerne mal hinten dran was machen, packen, gar kein Problem.
Wir machen hinten dran noch, genau, also wirst ja am Bedienrestaurant wirst du ja an den Tisch gesetzt und da ist MSC so, dass sie gleichsprachige Gäste oft gerne zusammensetzen. Wir hatten dann einen großen Tisch, wo dann mehrere andere Pärchen tatsächlich auch aus der Gegend hier gar nicht weit von mir mit am Tisch saßen. Mit denen konnte man sich dann abends immer austauschen. Mensch, was habt ihr heute gemacht? Wo wart ihr heute? Und wie war euer Ausflug? Und das war dann immer ganz interessant, abends da sich ein bisschen unterhalten zu können in seiner Landessprache.
Also waren schon auch, aber okay, das heißt aber, also nee, nicht Service, ich wollte gerade sagen Servicepersonal, aber nein, also Mitarbeiter, Rezeption und so weiter, mit Deutsch ist dann schon
das
schwieriger.
Das war schwieriger. Okay. Das ist schwieriger, ja. Also tatsächlich an der Rezeption, ob da jetzt jemand war. Es war, wie gesagt, einer an Bord, der dann die Durchsagen auch noch machen konnte, ein Luxemburger, der dann die französischen und deutschen Durchsagen machte. Aber ob jetzt an der Rezeption jemand mit deutscher Sprachkenntnisse an Bord gewesen wäre, weiß ich nicht. Allgemein übrigens von der Durchmischung, wie schon gesagt, es waren ungefähr 85-90% Amerikaner, die natürlich, gerade wenn sie aus Miami und der Ecke sind, eher auch Spanisch sprechen. Ah, ne? Muss man auch dran denken, ja, weil Miami ist eigentlich auch eine spanisch sprechende Stadt. Da komme ich mit Spanisch fast weiter als mit Englisch. Und ansonsten waren an Bord sehr viele Italiener. Deutsche waren auch vertreten. Man hat immer wieder mal jemanden gehabt, der da auch Deutsch gesprochen hat. Also deswegen hat es mich auch gewundert, dass da relativ wenig deutschsprachiges Personal war. Ansonsten hat sich's gut gemischt. Spanier, Engländer, Franzosen hat man immer mal wieder gesehen. Auch ein paar Asiaten. War also wirklich international durchgemischt.
Ja, wie bei MSC ja üblich. Genau.
Nur halt je nach Fahrgebiet, wenn du ab Hamburg fährst, hast du mehr Deutsche an Bord. Ja, wenn du ab Genua fährst, wirst du mehr Italiener an Bord haben. Da eben, wie gesagt, 80-85% US-Bürger.
Ja, sehr schön. Ja, dann zweiter Anlauf zu unserer Verabschiedung. Also, wenn euch das heute gefallen hat, dann dürft ihr natürlich unseren Podcast gerne auch abonnieren und wenn es euch richtig gut gefallen hat, natürlich auch bewerten. Und wenn es Anregungen gibt, wie vielleicht manches noch besser werden kann, dann findet ihr unsere Kontaktdaten natürlich auf www.zweimanninemboot.de.
Genau, und wenn ihr bei uns bei Spotify bewertet oder euch hat irgendwas nicht gefallen, das dürft ihr uns gerne persönlich per E-Mail schreiben oder es auch für euch behalten.
Genau, ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und
ich freue mich auf deine Geschichte.
Ja, ich freue mich auf. Genau, also da wir haben noch was zu erzählen, genau. Ja, definitiv.
Und bis dahin noch mehr.
Ja. Alle Mann von Bord übrigens jetzt, ne?
So.
Ja. Ja, beim nächsten Mal, meine Reise, also ich habe es dir ja schon geschrieben, meine Reise hat es auf moin.de geschafft.
Ja, ich hab's so nachgelesen, aber ja, ich hab's nicht ganz gefunden, ne?
Ja, nee. Also ich lese dir mal die drei Überschriften aus dem Artikel vor und dann beim nächsten Mal bei der Aufzeichnung gibt's dann sozusagen die Auflösung, was damit gemeint war. Also, die Hauptüberschrift AIDA-Doppelpunkt. Nach Routenänderung ist alles klar. Das gab es noch nie. Das war schon mal eine Aussage, ne? Gab's noch nie. Und ich war live dabei. Und dann nächste Unterheadline: AIDA Cosma schreibt Geschichte. Also auch richtig, richtig. Und dann letzter Absatz, wieder die Überschrift: AIDA ein seltenes Ereignis für La Palma. So, und jetzt, okay. Liebe Krusis, macht was draus.
Also da fällt mir der Matthias Mohr ein, ja, der hatte mal unter einem Moin-Artikel geschrieben, weil es ist ja Ippen Media, ja, also willst du irgend Mist nur tippen, geh zu Ippen oder so. Das war, also der hält da auch nicht so viel davon, aber es klingt schon sehr, ja, sehr reißerisch, ja.
Ja, und wenn man dann sozusagen, und ihr werdet dann nächste Woche oder dann, nein, nicht nächste Woche, sondern also Thorsten, du wirst nächste Woche hören und ihr, liebe Grusis, hört es dann vielleicht in ein paar Wochen. Wenn man dann die Auflösung kriegt, man sieht, ach so, ja gut.
Ne? Also. Ja, das ist also so. Was habe ich dich, das können wir verraten. Was habe ich dich gefragt, als du mir das geschrieben hattest? Hatte irgendjemand, ich habe dich dann gefragt, ob irgendjemand im Buffet-Restaurant seine Flip-Flops angezogen hat oder so.
Wobei ich sagen muss, ich muss gestehen, also das ist jetzt noch ein Thema, das finde ich echt erstaunlich. Ich habe mich eher in einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr wann, so ein bisschen drüber ausgelassen, wie man abends zum Essen geht, also rein kleidungstechnisch, was manchmal nicht immer so, naja, ich fand es jetzt auf dieser Reise im Schnitt viel, viel angemessener. Ja, es gab noch genug Herren in kurzen Hosen, gut, sei es drum, aber unterm Strich viel, 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 viel besser als auf manch anderer Reise. Es hat mich positiv überrascht. Aber insgesamt hat mich diese Reise positiv überrascht, weil, ich habe es, glaube ich, vorhin schon ganz kurz erwähnt, die Cosma, obwohl sie ja wirklich fast baugleich ist, trotzdem so einen, schon einen ganz anderen Charakter hat als die Nova.
Und, also ich bin gespannt, was du alles zu erzählen
hast. Ja, definitiv. Ja, dann für heute machen wir doch mal Schluss. Dann drücke ich doch mal hier aufs Stopp-Knöpfchen.